Dieser Originals.
Ich bin bei sowas wütend. Ich finde, wer bei Werbung bin ich pingelig. Gerade jetzt, wo ich selber immer welche machen muss. Zum Beispiel haben wir seit gestern ja Hoodies. Das ist wirklich schwer, Werbung
was?
Zu machen.
In welcher Farbe?
In Grau.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die eine Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, frohe Ostern.
Gewesen?
Ja, wie, dann darf man das nicht mehr sagen?
Doch, aber man muss danach gewesen sagen.
Frohe Ostern gewesen?
Mhm. Hattest du frohe Ostern gewesen?
Ging. Ich habe am Freitag eine sehr, wo so schön war hier in Berlin und in Brandenburg auch, habe ich einen sehr ausgedehnten, guter Blick, sehr ausgedehnten.
Kalt in Brandenburg.
Ja, kalt, aber trotzdem schön. Dann habe ich einen sehr ausgedehnten Ausflug mit dem Hund, nur ich und der Hund gemacht, und zwar ums Schiffshebewerk oder wie man inzwischen sagen muss, um die Schiffshebewerke herum, aber so
in
über vier
Fino?
Stunden. Finofurt, genau.
Da habe ich meine Überlandfahrt hingemacht mit der Fahrschule. Gibt es da ein Foto von mir?
Das heißt gar nicht Finofurt. Finofurt heißt, glaube ich, die Abfahrt nur an der Autobahn. Aber der Ort heißt Niederfino, ja?
Ja,
die,
ja.
Und seitdem
ja,
warst du da nicht mehr?
Nee. Aber es gibt ein Foto, vielleicht finde ich das mal, zeig dir das, wie ich tatsächlich affektiert neben so einem Fahrschulauto stehe und so mache, glaube ich, und sage, hallo, hier bin ich. Komm, wir fahren wieder zurück. Na, es gab sonst keinen Grund, da jetzt nochmal hinzufahren, oder ist das
was?
Da super schön und man, ach so.
Erstens ist da super schön und zweitens steht da halt so ein Schiffshebewerk, also zwei inzwischen rum. Dieses alte, was damals gebaut wurde ungefähr, also als du Fahrschule gemacht hast. Und ein neues. Weil das ist ja nicht nur, wie man denken könnte, so zur Zierde, so nach dem Motto, wir hatten diesen alten Schrott hier eh schon rumstehen, dann können wir ihn auch benutzen und die Touristen schauen sich das auch an. Sondern das ist ja ein wichtiger Verkehrsweg für Schiffe, außer dass am letzten Freitag wegen Karfreitag und womöglich auch Pandemie und allem da tatsächlich null
keine Schiffe gehoben wurden.
Nichts wurde, nichts gehoben, nichts, es war auch kein Schiff zu sehen, die haben sich alle prompt versteckt. Wenn da nichts gehoben wird, dann halten sich Schiffe davon, glaube ich, auch fern.
Ja, weil es halt auch super öde ist. Was soll man da als Schiff rumstehen, wenn man nicht gehoben wird?
Ja. Und
jetzt
das war
auch sehen.
Das war sehr, sehr schön. Wir können auch mal hinfahren. Das ist nicht so weit.
Ja, lass mal da eine Spaziergang.
Dann machen wir eine kleinere Runde als die wäre dir jetzt zu weit gewesen. So bist du so.
Wie viel habt ihr gemacht?
Mal 14 Kilometer oder so waren das.
Jetzt sag mal, dein Hund hat Herz. Dein Hund muss weniger laufen als das. Hast du ihn teilweise getragen wie so ein Rucksack? Geschultert?
Nee.
14 Kilometer.
Ja, das ist ganz schön. Es wär noch nur 13 gewesen, wenn ich nicht gedacht hätte, gut, dieses Gelände, wo der Weg langführen soll, ist abgesperrt, aber man kann bestimmt einfach am Zaun entlang von dem Berg hier ganz runter ins Tal zur Straße laufen. Mhm. Und während ich da so runterlief, sah ich, wie ausgetreten schon dieser im Grunde Ersatzweg war und dachte erst, naja, das muss dann ja ein richtiger Weg sein. Und dann fiel mir ein, dass der Weg ja doppelt so ausgelaufen ist, wenn die Leute alle den Weg erst runterlaufen, unten feststellen, dass es nicht weitergeht und dann wieder hochlaufen. So wie ich es dann getan habe.
Und die ganzen Tränen der Leute, die komplett umsonst gelaufen sind, haben den Weg vermutlich auch nochmal vertieft. Ne? Durch den,
genau.
Da entsteht ja schnell Schlamm, Schweiß und Tränen.
Genau so war es. Schlamm, Schweiß und Tränen.
Und das bist du alles zu Fuß? Das wusstest du auch vorher?
Ich hatte eher mit 3 Stunden als mit 4 gerechnet, aber ja, es war wirklich sehr schön. Und wir haben uns da hingesetzt, der Hund und ich, und haben uns das Wasser angeguckt und Kaffee
das
getrunken.
Also alles, was wir immer zusammen machen. Nur bist du jetzt mit deinem Hund fremdgegangen quasi, mit deinem eigenen Hund fremdgegangen.
Ja, weil du seit Jahren mit deinem Ehemann fremdgehst. Also du hast angefangen, das können wir schon mal hier festhalten.
Ja, das ist tatsächlich richtig.
Wobei, so lange Touren haben wir auch nie gemacht. Weißt du noch, wie ich
das
versehentlich mal mit dir...
Das längste waren die 10 Kilometer,
ja,
glaube ich.
Das war aber auch dramatisch. Das war mir schon gleich, wird's dunkel, wir finden nie wieder zurück. Ist das
nee,
Auto
das hatten wir
noch?
Mehrfach. Wir waren einmal um 4:30 oder so mitten in einem Wald und du meintest schon seit 800 Kilometern, dass in 2 Kilometern wir wirklich da sind. Da wurde ich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte,
das stimmte
was ist
dann
denn, wenn es
jetzt
hier dunkel
auch
wird. Ja. Aber dann, ja, das war, glaube ich, 10 Kilometer war das Krasseste, was wir je gemacht haben. Und dann war ich ja auch 3 Wochen im Krankenhaus danach, weißt du noch, wegen Fußüberforderung.
Ja, die Hunde musst du auch zurücklassen, die du damals noch hattest. Da redet heute gar keiner mehr von.
Nee, oh, das ist schade, ne? Wir haben die ja fast gegessen, die Hunde, weil wir so kurz vorm Verhungern waren. Das dann ist der eine aber weggelaufen.
Ja, wir mussten auch erst die Hunde davon abhalten, einander zu fressen, weil das wäre ja nun wirklich Verschwendung. Also das
wäre auch eine Unverschämtheit.
Ja. Ja, das hatten wir, ich weiß noch, wie wir das lange diskutiert haben, ob das besser ist, erst den einen Hund den anderen fressen zu lassen, weil der dann ja natürlich auch mehr Hund schon ist.
Ja, aber das war dumm von uns, weil das Fettansetzen dauert, glaube ich, ein bisschen bei denen. Wir hätten dann im Grunde einfach nur einen Hund gegessen, in dessen Magen ein frisch zerkauter Hund ist. Mhm. Wobei der wäre dann vorgekaut für uns und es wäre ein bisschen wie wenn Vögelchen einander füttern.
Wie viele Leute haben jetzt schon angeekelt abgeschaltet? Ja. Haben gedacht,
dass sie schön, überhaupt haben noch sich einschaltet?
Schön einen Tee gemacht, haben sich hingesetzt vor ihre Dieselempfangsgeräte gedacht, jetzt hören wir uns mal schön diesen immer wohlgelaunten, unkontroversen Podcast an. Ja. Und sonst war ich im Museum. Ich hab einen Corona-Test gemacht, wenn man da, ja. Wir müssen wirklich irgendwann einen Videopodcast machen.
Wegen einer Dicken, stimmt's?
Ja. Man kann in Berlin ins Museum mit einem tagesaktuellen Corona-Test.
So ein Schnelltest, den man dann, oder muss man den vor Ort machen? Weil sonst könnte man ja aus dem Mülleimer einfach immer so.
Nein, du gehst in so ein Testzentrum. Du gehst in ein Testzentrum, machst da entweder einen Termin, kannst aber auch einfach dich anstellen wie so ein Tier.
Ja.
Und dann hast du so einen Test.
Entschuldigung, ich fand ihn lustiger, als er war, aber ich fand das eine gute Entschuldigung. Wobei, du freust dich ja, wenn man mal ein bisschen lacht über deine Witze, ne?
Dass ich weiß, mal ein bisschen länger ich lacht. Weiß, wie sehr du dich anstrengst, nicht zu lachen. Darüber müssen wir gleich auch nochmal reden. Das wird nochmal in anderem Zusammenhang Thema werden. Mm. Und
was denn für ein Museum? Wo denn für ein Museum? Was hast du gesehen?
In der Berlinischen Galerie, sagt dir das was? Das ist alte Jakobstraße. Ist das ein Nikolaiviertel? Nee. Nee. Das ist alte Jakobstraße. Das ist so ein merkwürdiges Niemandsland, wo irgendwie noch Kreuzberg ist. Aber
du warst im Klimansland? Entschuldigung, ich bin auch noch ein bisschen müde. Ja, Entschuldigung. Man darf nicht vergessen, es ist 12:45. Also manche Leute schlafen noch.
Und da war eine Ausstellung über Berliner Architektur der 80er Jahre. Und damit konnte ich gar nicht so viel anfangen, weil das war so dieses Museumskonzept. Bitte erarbeiten Sie sich den Lernstoff selber.
Oh, das finde ich so asozial, wenn die das machen. Ich zahle meine Steuern, glaube ich, oder? Das ist wahrscheinlich richtig gesagt. Meine Steuern zahle ich dafür, dass andere Leute mir erklären, wie es früher lief.
Ja, also ich fühlte mich da ein bisschen alleingelassen. Ich hätte das lieber gehabt mit so großen Wegen. Also schon, wenn du so rein, ich glaube eigentlich will man das heute so haben, dass man Leute nicht so an die Hand nimmt. Aber ich mag das schon nicht, wenn du dann in so einem großen Raum stehst und dann nicht ein Pfeil ist, bitte gehen Sie rechts entlang, dort ist der Anfang der Ausstellung, beginnen Sie mit Vitrine 1 und arbeiten Sie sich dann bis Vitrine 716 durch. So war das nicht. Und deswegen war ich so ein bisschen.
Aber was kann man sich denn selbst erarbeiten? Also du guckst dann quasi Häuser an von der 80er Jahre und dann denkt man.
Und Modelle und Zeichnungen und Pläne, wie das hätte sein können, was aber alles nicht realisiert wurde und so. Und es gibt da größere Zusammenhänge. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen angestrengt hätte, hätte man sich das auch selber erarbeiten können. Aber so sind wir nicht.
Nein, aber so ist doch zurzeit niemand.
Ja, das wissen die nicht.
Die letzte Ausstellung, der ich war, war diese 90er Jahre Techno Love Parade Geschichte. Hatte ich dir davon erzählt? Da beim Roten Rathaus schräg gegenüber. Und dann waren dann nur so Turnschuhe. Das war aber ganz cool. Turnschuhe und Waffen. Da war einfach nur ein Zimmer voll mit Turnschuhen aus den 90ern augenscheinlich. Und ein so ein Love Parade Zimmer und so. Da waren wir auch ein bisschen enttäuscht. Aber der Giftshop war toll, weil die super viel Stuff hatten, den man kaufen wollte.
Bin nicht sicher, ob das als Hochkultur zählt und als Museum oder ob das nicht eher so Touristenvergnügen
ist. Ja, aber irgendwo stand Museum oder Ausstellung und deswegen dachten wir sind richtig krass Hochkultur. Aber ist auch schon 2 Jahre her, als man halt da hingehen durfte. Ja, stimmt. Warst du alleine? Warst du mit Menschen?
Mit Gabriel war ich da.
Ah. Ja, ja. Und ihr habt euch dann beide schön die Architektur der 80er Jahre gegenseitig erarbeitet?
Ja, wir fanden es. Also ich glaube, es war so mittel, aber es war toll, einfach mal wieder so was Irres zu machen, wie ins Museum zu gehen. Was, das hat man ja aber nicht gemacht.
Oh, hier ist ein Klaviergeräusch. Hast du es gehört?
Das ist das Handy von der Penny.
Ja, aber die Penny hat doch kein Klaviergeräusch. Penny hat so Techno.
Oh nein, nicht auf den Sarah.
Okay, dann müssen wir warten, bis es fertig klingelt. Ich glaube, es ist Christophs Handy.
Ja, das lassen wir, das können wir. Warum haben wir das nicht immer als Musik? Aus Rechtsgründen vermutlich.
Wobei ich auch gern wüsste, wer anruft. Jetzt ist vorbei. Ich habe gestern in der Zeit oder irgendwann einen Artikel gelesen von einer Korrespondentin aus Israel, wo die ja gerade auch mit Tests und so Highlife spielen, wenn sie wollen. Und das war so ein Artikel darüber, wie Ausgehen nochmal ist. Und die Frau hat dann eben darüber geschrieben, dass sie eben auch irgendwie 800 Tests machen mussten und dass sie dann aber richtig mit im Club und mit Schwitzen und so das, was man von früher kennt quasi. Und ich bin ja gar kein Ausgehmädchen.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne das höchstens von früher. Also meine Nächte in den Clubs. Aber
und es fehlt einem natürlich, also zumindest uns beiden fehlt ja jetzt im Club stehen nicht, let's face it. Und dann hatte sie aber darüber geschrieben und ich schwöre, ich war ganz kurz vor Pipi in den Augen. Das war total absurd. Einfach nur, wie sie beschreibt, also auch jetzt nicht besonders poetisch, sondern wirklich nur beschreibt, dass man sich dauernd berührt und anfasst und wie sich das ist und wie es ist, mit fremden Menschen zu sprechen und danach wieder nicht einen Teil davon hat, einen Teil davon von mir hat es wirklich gekriegt, obwohl ich so gar nicht bin. Weil das so lange her ist. Ich gehe auch sonst nicht groß ins Kino oder in Ausstellungen oder tanzen, aber es hat richtig sowas getriggert in mir, dass ich dachte, boah, ich glaube, ich will mal wieder ausgehen.
In Berlin kannst du ja so einige, wobei ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt alle schon wieder zurückgenommen haben, aber du kannst auch shoppen gehen mit tagesaktuellem Corona-Test. Falls dir das auch fehlt, ja.
Ich sehe überhaupt nicht. Nee, ach, shoppen. Ich bin ja im Internet. Ich gehe in meinen Internetläden shoppen, aber das, ich sehe ja gar nicht mehr durch. Wir wollten in den Baumarkt gehen, um unser Haus zu streichen. Wir streichen ja das Haus in Brandenburg selber aus Geiz. Und das ist wahnsinnig verstörend. In Berlin darfst du also sowieso gerade nur mit Termin und mit einem aktuellen Test. In Brandenburg ist es aber komplett egal, weshalb wir dann in Brandenburg im Baumarkt waren, was sich irgendwie aber auch schlecht anfühlt. Es fühlt sich an, als wenn man bescheißt oder so, was wir de facto auch
gemacht haben. Aber das fühlt sich doch gut an, auf eine Art.
Ja, ein bisschen schon. Aber es war ja schon lange nicht so richtig durchzusehen, aber ich weiß gar nichts mehr. Mit was man darf und was nicht und Teststationen. Und hier bei mir in der Straße ist auch so ein Testzentrum, wo man sich angeblich spontan testen kann. Aber da kannst du dich auch in 4 Wochen, ist der nächste Termin, um sich spontan testen zu lassen.
Ja, aber es gibt wirklich viele, teilweise mit langen Schlangen, wo du auch ohne Termin, aber ich meine, wenn du eh nur zu Hause bist, musst du dich auch nicht testen.
Ja, aber ich könnte doch mal wieder ausgehen. Du weißt doch, wie gern ich ausgehe und tanze. Wir hatten uns auch damals in dieser Bar getroffen, das war zu meiner Hochzeit.
Ja.
Ja, naja. Gut. Okay, dann hast du also ganz normales Leben gespielt mit Gabriel und mit deinem Hund. Und hat dir gut gefallen?
Ja.
Also, so schön.
Ja. Wie gesagt, bis auf den Teil, wo da das Schiffshebewerk der Zaun zu war.
Wo nicht gehoben wurde.
Ach so, und ja, weswegen ich diesen Bonusweg. Ich bin ja, vielleicht kann ich dafür hier an dieser Stelle nochmal werben. Ich bin ja auf Komoot. Das ist so ein Dingens, wo man sich, das ist das, was du hast, wenn ich aufzeichne.
Na, ich liebe Komoot. Ich habe auch Komoot.
Ja, aber du hast das immer gehasst, wenn wir spazieren gegangen sind und ich irgendwie dann immer dauernd auf die Karte geguckt habe, ob wir jetzt rechts oder links abbiegen müssen oder so.
Du ich habe das nur gehasst, so, wenn ich mega intime Sachen erzählt habe und du währenddessen bei Komoot geguckt hast, ob man rechts oder links abbiegen muss. Ansonsten laufe ich dir ja wie so ein Tropf einfach immer nur hinterher.
Trottel in der Hoffnung, ist das Wort.
Na, aber ich fühle mich wie ein Tropf.
Okay.
Tropf macht viel mehr Sinn, auch weil das sowas Schweres, wie so ein kleiner Sack, der hinterhergezogen wird. So, Tropf ist, passt viel Saft. Besser. Ein Trottel kleiner bin Saft. Ich halt auch nicht.
Nein, du bist auch kein Trottel. Bei Komoot und da habt ihr jetzt ein paar von, man kann da ja auch Fotos dann hochladen und sowas von den Touren, die man gemacht hat und hab so sinnlos dann angefangen, so ein paar alte Touren, die ich da drin hatte, dann auch noch Fotos hochzuladen, auch, dass ich mich selber mal erinnere, vor allem.
Hä?
Ja, das ist schön, du kannst da gucken, unser Frank.
Unser Frank hat auch Fotos da drin.
Unser Frank hat auch ein paar Fotos da drin und der hat da wild mit angefangen Pandemiezeiten mit diesem Rumgelaufen und für die Nachwelt erhalte.
Ja, vor allem für Leute, die keine Lust haben auf andere Leute, die rumlaufen. Frank ist eigentlich der perfekte Typ für, wenn man einen Spaziergang braucht, wo keine anderen Menschen sind.
Ja, ich bin schon auf seine Empfehlung hin Touren nachgelaufen. Unter anderem die, wobei da war er noch nicht, die hatte er sich selbst schon gespeichert für zukünftige Rumlaufungen.
Aber wir sind auch schon eine Frank-Tour gelaufen. Die war auch gut, ohne einen Menschen, glaube ich, als wir neulich da um diesen See gelatscht sind.
Der Frank birgt einfach für Qualität.
Der Frank birgt für keine Menschen. Und das ist Qualität.
So.
Ja.
Was habt ihr denn gemacht? Ihr wart draußen.
Wir haben im Garten geostert. Es war wirklich, wirklich kalt. Ich hatte verwirrenderweise viel Besuch im Garten, was so alles gar nicht geplant war. Und in so einem Garten empfängt man Besuch ja immer draußen, weil es ja ein Garten ist. Und deswegen habe ich sehr viel gefroren das ganze Wochenende über. Wir haben aber auch, das möchte ich nochmal sagen, weil ich seit Jahren darüber nicht mehr gesprochen habe, Achtung, vertikutiert. Es wurde endlich wieder vertikutiert.
Könnt ihr denn überhaupt vertikutieren? Ich dachte, der ganze Rasen ist durchzogen von Stromlinien für den, wie hieß der nochmal?
Ja, für Tobi. Tobi. Das macht es auch schwierig, das Vertikutieren, was du schon für ein Profi bist, weil Tobis Stromlinien ja immer nur so ein Müh unter der Rasenfläche sind.
Naja, naja.
Ja, es ist immer so ein kleines Risikospiel, da zu vertikutieren.
Und die Wasserleitungen für die Selbstschussanlagen, die du da
hast. Die Selbstschussanlage ist tiefer. Die Wasserleitung für die Selbstschussanlage ist tiefer, da kann nichts passieren. Und das sind nur Rohre, aber Tobis Kabel sind tatsächlich ein riesiger Haufen Kacke. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, zweimal komplett neu verkabelt, weil der einfach nicht gefahren ist. Und man weiß dann halt aber auch nicht, wo in den 10 Trilliarden Quadratmetern Kabeln das Problem ist, so dass man dann das ganze blöde Kabel ausbuddeln muss und dann ist, oh, das hat genervt wie Sau. Deswegen haben wir diesmal nur so partiell vertikutiert. Da, wo vielleicht kein Kabel ist. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Kuh, der Rasen jetzt. Aber das haben wir gemacht, das war cool. Wir haben eine.
Lebt denn der Tobi überhaupt noch? Ich hab kurz.
Ja, der muss erst noch angeschlossen werden. Der hat überwintert im Schuppen. Ich habe den ja früher immer, weißt du noch, mit nach Hause genommen. Weil ich dachte, du bist mein größtes, mein wertvollstes Stück.
Das war, bevor du Christoph kennengelernt
hast. Bevor ich Christoph, und dann habe ich Christoph mit nach Hause genommen und Christoph duldet keine anderen Männer neben sich.
Völlig zu Recht,
deswegen darf Tobi nicht mit. Aber der ist noch nicht angeschlossen, ich muss den noch sauber machen und alles. Also wir haben im Grunde, war das erst das zweite Wochenende, dass wir draußen waren. Und aber wie gesagt, es war schweinekalt. Es war wirklich
Die, ich dachte, man kann auch das nicht so richtig heizen da bei dir.
Doch, wir haben einen Ölradiator und eine Heizung habe ich noch gekauft, so eine normale, die man in die Steckdose steckt. Und es gibt ja auch einen Ofen. Ich bin ja so ein richtiger, ich rieche komplett nach Feuer und CO2. Ist das CO2? Das, was da rauskommt? Das, woran man stirbt, wenn man nicht richtig...
Nee, das ist Kohlenmonoxid, wenn mich nicht
alles täuscht. Ach so, das meinte ich. Danach rieche ich, glaube ich.
Das haben wir gemacht. Ich habe das noch nie erlebt mit an einem Ofen.
Es ist richtig, also die erste Nacht ist Horror, weil es ist ja ein Steinhäuschen und die Steine sind so kalt, du kannst heizen, also die kühlt einfach zurück, die Wand. Die Wand sagt, nö, mach doch Hitze, aber ich mache genauso viel Kälte zurück, sodass wir unter sehr, sehr vielen Decken und zufälligerweise waren alle Hunde im Bett, was gar nicht so geschadet hat, weil es wie diverse Wärmflaschen war. Es war sehr, sehr, sehr kalt, aber irgendwann gewöhnt das Haus sich dran und dann ist es wie in der Stadt. Draußen ist kalt, man kommt rein und dann macht so an den Wangen, weil es so schön warm ist.
Gibst du, du stehst nicht nur darauf, weil es dann schön warm ist, sondern weil du weißt, dass du den Widerstand des Hauses gebrochen hast, dass das Haus eigentlich sich mit allem, was es hat, dagegen gewehrt hat, bewohnt zu werden und du mit deiner Sarah Kuttner-Art gesiegt hast.
Mit meiner Sarah Kuttner-Haftigkeit.
Ja.
Ja, ich breche everybody's spirit, aber for the best.
For your best.
Stimmt.
For them best.
Ich sag mal ja. So I broke the spirit of the house by using zwei Heizungen mit Strom und eine Heizung mit Kohle und Holz.
Und
ich habe gefeuert ohne. Na gut, und ihr drei Hunde. Zwei Hunde. Sind ja nur noch zwei Hunde.
Ja, ja.
Naja, der Christoph hat auch ein bisschen Körperwärme. Insgesamt ging
Ehrenhund.
Das ganz
der gut. Christoph ist doch ein Ehrenhund. Wenn ihr zu dritt, also zu viert
im Bett liegt. Du hast ja schon wieder zu viel Love Island geguckt. Da ist nämlich gerade der aktuelle, das Ding, was man dieser Tage sagt unter den jungen Menschen. Also ich glaube, nice ist schon durch. Man sagt dieser Tage stabil, wenn was gut ist. Und wenn jemand ein wirklich guter Typ ist, dann ist es ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Ja. No matter what. So sprechen die jungen Leute heute, nur dass du weißt.
Bei mir im Kiez sagen die immer noch alle Digger.
Ja, aber dein Kiez ist auch nicht mehr der hippe Kiez.
Ja, das ist richtig.
Bro.
Aber das sind, ja.
Man sagt heute Bro und stabil und Ehrenmann. Und Ehrenfrau. Jedenfalls hat der Christoph zwei Kuchen gebacken und wir haben die gesamte Familie minus die Oma, die ja dann dazu nicht mehr gut passte, weil sie gestorben ist, aber die waren alle im Garten und haben gefroren und das war voll nice. In der Sonne haben wir zumindest gesessen und gefroren und die zwei Kinderkuchen gegessen, die Christoph gebacken hat und gequatscht. Mehr war eigentlich nicht tatsächlich. War aber schön gewesen.
Okay.
Ja. Ich wollte noch sagen, dass ich hatte überlegt, ob wir vielleicht so eine winzig kleine neue Rubrik machen können, die heißt Reality Check, weil du ja nicht mehr Reality gucken willst und ich könnte trotzdem immer kurz auf neue Reality-Sendungen hinweisen, denn manche Leute sehen das ja gerne.
Okay, warte. Sarah Kuttners Reality Check.
Ich wollte gerade noch sagen, ich wünsche mir einen Soundeffekt, aber der kam schon von ganz natürlich aus dir raus. Du bist ein richtiger, natürliche Soundmaschine. Mhm. Pass auf, ich habe was Neues auf TV Now entdeckt und zwar heißt es Singletown. Und es ist, ich dachte erst, ach, ich glaube, ich kann nicht mehr, noch mehr. Also selbst ich möchte, glaube ich, nicht noch mehr Menschen suchen, sehen, die auf der Suche nach Liebe sind. Das ist aber ganz, ganz niedlich, weil das ist britisch und ist so ähnlich wie Temptation Island, nur dass es, Temptation Island sagt dir noch was, ne? Da vergebene Pärchen werden getrennt, räumlich getrennt in zwei verschiedenen Häusern und dann werden da Single reingeschleust und es geht darum, einfach Beziehungen aufzubrechen.
Paare werden getrennt voneinander beschlafen. Das ist das Konzept von Temptation Island.
Es ist tatsächlich genau das. Man ist noch zusammen, wird aber in zwei verschiedenen Häusern untergebracht und dann werden paarungswillige Singles eingeführt in das Haus und im besten Fall auch später eingeführt. Es geht also im Grunde darum, bestehende Beziehungen zu zerbrechen mit so viel Brüsten wie möglich. Das ist das Prinzip von Temptation Island. Und in England haben die jetzt also Singleton und da ist Singletown. Und da ist das Prinzip ein ähnliches, zwei verschiedene Lofts, die auch beieinander sind, aber die Paare trennen sich tatsächlich vorher schon, wissen also, es läuft gerade nicht mehr gut, lass uns mal einen Monat lang trennen und uns einfach umgucken, ja. Und dann sind die aber in zwei verschiedenen Lofts und werden, da geht es eben nicht darum, die bestehende Beziehung, die ja schon nicht mehr besteht, zu zerstören, sondern die suchen denen dann tatsächlich auch neue Dates, aber mit Leuten, die die wirklich gut finden könnten, sodass quasi die Konzentration darauf liegt, schöne neue Liebe zu finden und ach naja, ich krieg's dir sowieso nicht erklärt, so dass du es gut findest, aber alle anderen Leuten Singletown, es ist tatsächlich sogar recht liebevoll, weil also dann pro Apartment ja 5 Singles sitzen, die alle in der gleichen emotionalen Verfassung sind, nämlich oh, ich habe mich frisch getrennt, der fehlt mir ein bisschen, aber ich bin gleichzeitig auch aufgeregt und so, es ist sehr süß und liebevoll.
Aber auch schon gemischt, Männlein und Weiblein pro Apartment oder sind die dann noch auch
Geschlechter
getrennt?
Nee, gemischt. Und das ist wirklich niedlich, weil die dann in ihrem Liebeskummer einander auch so ein bisschen lieb haben und trösten und dann gleichzeitig alle aufgeregt sind vor ihren Dates. Und ich wissen, also ich finde das viel bedeutend angenehmer als für dich ist es nichts. Keine Sorge, aber
ich verurteile das ungesehen.
Sehr gerne. Für alle anderen, Singletown auf TV Now, it's British, it's in the London. Fertig. Dann habe ich noch Stern TV Crime, der Horrornachbar oder so gesehen. Ich habe kurz überlegt, ob wir das besprechen wollen.
Wir müssen gleich nochmal extra über Dinge reden. Ich habe das Gefühl, dass wir die entscheidenden Dinge diese Woche nicht besprechen. Deswegen müssen wir gleich ohnehin, das ergibt sich teilweise auch aus dem Anrufbeantworter. Deswegen lass uns da gleich nochmal drüber reden.
Über den Horrornachbar?
Ja, zum Beispiel. Also, oder erzähl.
Also, naja, es ist eigentlich nur so eine True-Crime-Doku, was aber
ein bisschen... Wo hast du das gesehen? Stern-TV?
Nee, Stern-TV? Das ist auch von auf Stern-TV? TV Now, aber das ist eine Stern-TV-Crime- Produktion, dementsprechend ist es auch ein bisschen, mit Trompeten und Fanfaren. Aber das Coole ist, es geht im Grunde um einen Typen, einen Deutschen, der seine Mutter umgebracht hat, der aber bei Die Auswanderer war. Es gibt also raue Mengen Goodbye Deutschland Material von so Typen und seiner Frau, wie die auswandern.
Und die kanntest du noch nicht?
Nee, ich wusste nichts davon. Das ist wirklich ein bisschen aufregend, vor allem, weil es eben so viel Material gibt von dem Typen, der also stundenlang freundlich in der Kamera redet, während seine Mutter schon lange tot ist oder so. Also eine ganz coole Geschichte. Das heißt der Horrornachbar oder irgendwas mit Nachbar und Stern-TV-Crime.
Ist das nicht ein weiteres super Argument gegen die Teilnahme an solchen Reality-Formaten, weil du nicht mal dann irgendwie deine Mutter umbringen kannst, ohne dass hinterher eine mehrteilige Doku rausgemacht wird?
Also man kommt auf jeden Fall zu nichts mehr dann. Ja, verstehe. Ja. Es ist noch ein Argument dagegen. Aber diese beiden Sachen habe ich gesehen und konnte die irgendwie, fand die beide ganz cool und konnte die empfehlen. Und weil ich wusste, du willst das nicht sehen oder besprechen, ist das jetzt aus meiner neuen Rubrik. Reality-Check. Bing, 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 bing.
Biu.
Biu. Mehr habe ich nicht zu erzählen und ich darf mich auch nicht mehr bewegen.
Nee, sagte sie und...
Ja, ich dachte, darf ich noch eine Position
und schubst du noch mal ihre ausladenden...
Rüschen?
Rüschen wäre das Wort gewesen.
Ja,
ihre ausladenden Rüschen noch mal schubst sie noch mal gegen den... ich habe, als ich da 4 Stunden rumgelaufen bin, habe ich davon 1,5 Stunden lang einen Podcast gehört. Nämlich die beiden von mir heißgeliebten Edin Hasanovic und Christine Westermann haben zusammen einen Podcast.
Wir sprachen schon mal darüber, aber auf unserem letzten Spaziergang, der hat sich ganz verrückt gemacht.
Naja, also der heißt Jung und Jünger, was erstmal schon mal ein schöner Name ist, wenn so eine, weiß gar nicht, wie alt Christine genau ist, 72-Jährige und
72 ist die schon.
Weiß ich nicht, ungefähr. Ich glaube.
Okay.
Und ein ungefähr 27-Jähriger zusammen so drüber reden, über naja, wie sie die Welt sehen.
Ist der erst.
Na, so beides so ungefähr, meine Güte.
Beide Zahlen haben mich komplett. Ich dachte, wir würden uns mehr in der Mitte befinden. Er so also, Anfang, Mitte 30, sie so Mitte Anfang, Mitte 60?
Nein. Und die reden halt so übers Leben und ob man vielleicht irgendwie reifer wird und ob man unterschiedlich aufs Leben guckt, wenn man jünger ist oder älter. Und ich mag die beiden wirklich total gerne und habe dann die erste Folge gehört und es war so anstrengend, weil die haben über Freundschaften geredet. Das ist das, wovon ich dir schon erzählt habe.
Ja.
Und es geht so richtig tief gleich zur Sache und Edin ist so streng, wie man mit Freunden sein muss und was man da sein muss und wie man dann nicht mehr Freund ist und bohrt auch so in Christines Seele rum, dass es dir, glaube ich, wirklich eine Freude wäre. Und es ist aber, ich konnte das auch nicht zu Ende hören, weil ich es wirklich so streng fand und gleichzeitig auch so ein bisschen abstrakt, weil die natürlich dann irgendwie darüber reden, ohne jetzt unbedingt zu erzählen, naja, und dann die Gisela kam dann an und wollte mit mir oder so. Es ist natürlich immer so ein bisschen nicht ganz so aus dem Leben geplaudert über die konkreten, also man kennt halt die konkreten Konflikte nicht, hört denen aber zu, wie sie über das reden, was daraus folgt für Freundschaften und sowas. Mhm. So, gehört habe ich dann aber die Folge 2, die heißt Glauben und Zweifeln und es geht so ganz viel um die Selbstzweifel, die wir so haben. Also die Folge heißt eigentlich jetzt, aber es geht ums Glauben und Zweifeln und die war viel toller und auch ein bisschen anstrengend. Du musst dir das vielleicht, hör dir das mal an, ich glaube, das könnte dir gefallen, weil es sind wirklich, es ist nicht so ein Gelaber wie bei uns.
Nee, aber mir gefällt unser Gelaber.
Ja,
kann
mir
also
auch
sehr gut sein, dass mir das nicht gefallen wird, wenn es nicht so ein Gelaber ist wie bei uns.
Nein. Ich glaube, dass wir gut sind im Labern. Mir ist das ja auch tendenziell ein bisschen anstrengend, wie die beiden das machen. Dass es sofort immer so richtig ernst wird und auch dann nichts ohne nochmal eine Nachfrage irgendwie verhandelt wird. Aber das ist viel schöner so zum Thema, wie viel Zweifel haben wir an uns selber und sowas. Und die verhandeln das auch auf eine sehr schöne Art. Außer, dass sich die einigen sich halt beide, wie blöd das ist, wenn einem so die Selbstzweifel dauernd irgendwie im Weg stehen und von der Seite blöd reinquatschen, anstatt dass man einfach gute Sachen macht und an sich glaubt und so. Und das Einzige war, dass ich die ganze Zeit beide anschreien wollte, deswegen seid ihr doch so toll, weil man euch das anmerkt, dass ihr nicht durch die Welt lauft und denkt, es ist alles super, wie ich bin und ich weiß, dass ich toll bin und deswegen mache ich tolle Sachen. Das fehlt leider komplett, das wollte ich wirklich von außen die ganze Zeit reinrufen.
Wobei, das hätte ich, glaube ich, nicht rufen wollen. Ich freue mich immer, wenn so berühmte Leute ihre Selbstzweifel ausbreiten, weil man denkt, okay, cool, die auch.
Nein, das freut mich ja auch. Aber und das tun die beide auch. Aber die kommen eigentlich so zum Schluss, wie schlimm und wie schädlich und wie überflüssig das ist. Das ist auf eine Art, glaube ich, auch richtig. Aber auf eine andere Art glaube ich halt, dass das schon eher die Leute sind, die, also
voll,
ich zumindest mag, die dann, sowas, so ein Päckchen mit sich rumtragen.
Ja. Sind die ganze Zeit ernst oder es wird auch gealbert oder ist man auch lustig?
Sehr viel ernst.
Jung und also, jünger, sagst du?
Jung und jünger.
Ja, ich versuche das mal. Gestern mussten wir noch mal aufs Land fahren. Leider, ungünstigerweise.
Ich dachte, ihr wart die ganze Zeit auf dem Land.
Nee, wir waren bis gestern Nachmittag auf dem Land und dann habe ich die Tabletten von den Hunden draußen vergessen und dann mussten wir noch mal rausfahren und haben uns dann versucht, das als einen aufregenden Ausflug schön zu reden.
Hat das geklappt?
So halb. Wir hatten vorher gegessen und ich habe gesagt, lass es uns einen Nachtischausflug nennen. Und der bestand nur daraus, dass wir quasi zur Tankstelle fahren und uns ein Eis und einen Kaffee kaufen, was man auch hätte zu Hause machen können. Und wo wir schon mal bei der Tankstelle sind, kann man ja nochmal schnell nach Brandenburg fahren und die Tabletten vom Hund holen. Aber weil es dunkel war, war es wirklich so ein bisschen wie wir fahren zusammen ohne Hunde, machen einen kleinen Ausflug. Das ist wirklich total absurd, weil wir eben erst 4 Stunden vorher schon da waren. Und da brauchten wir aber eben einen Podcast, wo man wirklich richtig zuhören will, was nicht nebenbei läuft. Und ich war unvorbereitet, deswegen haben wir nur irgend so ein True-Crime-Ding gehört. Aber das wäre dafür genau richtig gewesen wahrscheinlich.
Probier doch mal. Ich kann mir vorstellen, dass du das magst. Ich mag es auch, find's aber tendenziell auch ein bisschen. Ich würde mir auch einen Laber-Podcast von den beiden anhören, wo es nicht darum. Aber Christine, bist du dann wirklich ein guter Freund gewesen?
Ach, richtig? Kein Wunder, dass dich das stresst.
Ja, was?
Ne, weil, doch. Du lässt dir schnell Druck machen, auch beim Thema Freundschaft. Du würdest sofort, deswegen, ich wollte gerade noch fragen, warum dich das überhaupt stresst, dazu zu hören. Hast du oft an mich gedacht, Stefan, während du den Freundschaftspodcast gehört hast? Stefan, hast du oft an mich gedacht, als es um Freundschaften ging?
So, der Anrufbeantworter.
So, Stefan, was hast du von Edin und Christine über mich gelernt? Und ja, ich komme der Kamera immer näher, das sehen die Leute nicht, aber du kriegst schon Angst. Guck, wie gut meine Haut ist, keine Falten.
Wie alt bist du nochmal?
Bist nochmal?
Alterstechnisch versuche ich dich zwischen Christine und Edin irgendwie einzusetzen.
Hey, ich bin unter Edin. Guck mal hier, keine Falte. Ich könnte immer noch 25 sein. Das sind meine Nasenlöcher. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
Ich dachte, sind das für große Hautunreinheiten?
Ja, ja. Aber nee. Auch keine Hautunreinheiten.
Sarah.
Ein paar. Wir müssen reden über den Anrufbeantworter, stimmt?
Wir müssen über den Anrufbeantworter reden. Der ist, ich möchte es gleich sagen, ganz schön lang. Und es ist eine ziemlich wilde Fahrt. Bitte mach dir Notizen. Du kannst aber auch gerne zwischendurch, wenn du das Gefühl hast, du möchtest anhalten und über was reden, sag Bescheid. Dann kann ich den auch stoppen.
Sollten wir das nicht sowieso eher so machen, als dass wir uns danach immer so Notizen machen und dann das alles abarbeiten? Ich wusste nicht, dass du Sachen stoppen kannst.
Ich kann alles.
Na dann, dann stopp mal Corona, mein Freund.
Na, du machst Zeichen, wenn du genug gehört hast und Fragen hast oder Antworten.
Ja, oder wir machen zwischendurch immer Pausen. Ich weiß nicht, wie lang ist der? 20, 30, 40 Minuten in dem Dreh? Ja. Na, dann schieß erst mal ab.
Okay. Moment, geht sofort los.
Jetzt bin ich aber aufgeregt.
Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner.
Hier ist Nico. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, euch mit Lob zu überschütten, sollte ich irgendwann mal hier anrufen. Jetzt hat Stefan mich auf Twitter aber mehrfach dazu motiviert, mit euch zu schimpfen, und zwar wegen Finn Kliman. Ich kann diesen Typen nämlich nicht mehr ertragen. Und ich fand, in der Doku ist richtig deutlich geworden, warum. Er ist ein wandelnder Altherrenwitz und er ist das wandelnde Halbwissen bei der Behauptung, alles zu können. Und je länger die Doku ging, desto unerträglicher fand ich Finn Kliman. Aber er hat halt einfach das Glück, wahnsinnig gut auszusehen. Und vielleicht fällt man darauf irgendwann rein. Warum ich aber eigentlich anrufen wollte, ich wollte euch eine Empfehlung dalassen, und zwar A Mortified Guide 2. Lief mal bei Netflix, tut es jetzt nicht mehr. Da stehen Leute auf der Bühne und erzählen aus ihren alten Tagebüchern oder aus alten Gedichten, die sie mal als Kinder und Jugendliche geschrieben haben. Wahnsinnig lustig. Und dazu gibt es einen Podcast. Und Sarah, du hattest ja immer gesagt, dass du gerne mal einen Podcast über Podcast machen willst. Und alle Leute um mich rum können bestätigen, dass auch ich das seit vielen Jahren will. Deswegen lasse ich jetzt nach etwas Wut und Schimpfereien über Finn Kliman offiziell meine Bewerbung hier, ein Podcast-Podcast-Partner zu werden. Ich bin ein unbekannter Mensch aus dem Internet und ja.
So, ich habe es einfach mal angehalten an dieser Stelle.
Das gehört mir gut. War das mein Mann? War das Mann am Anfang des Anrufs beantwortet?
Ja, das ist, weil ich dachte, wir können natürlich jetzt einfach noch Monate oder Jahre warten, bis dein Mann soweit ist, den versprochenen Anrufbeantworter-Aufsager zu machen. Oder ich schneide einfach aus den verunglückten Versuchen, die wir in der Folge gemacht haben, eine Ansage zusammen. Ja,
das ist gut, weil das macht dem Druck. Kurz vor dem Podcast wurde ich noch gedrückt und geküsst mit den Worten, Entschuldigung, ich habe es noch nicht gemacht. Ist nur fair, ehrlich gesagt. Gut gemacht, mir gefällt der Pfeifton.
So, und inhaltlich? Finn Kliman?
Inhaltlich? Ja.
Podcast?
Ja. Podcast ist eine gute Idee. Nico hieß der Mann, ne? Nico, ich denke drüber nach. Ich finde nur verwirrend, wegen Finn Kliman, das ist ja, dessen Ding ist doch nicht, dass der gut aussieht. Der sieht halt durchschnittlich niedlich aus, aber der ist ja nicht so, hi, komm in mein Bett.
Naja.
Und ich dachte, dass der alles immer nur so halb kann. Das ist das, was Nico an dem doof findet, lässt quasi meine Erektion erigieren. Dieses das Halbwissen, diese 70% von wie schwer kann Schweißen schon sein. So, das ist ja das, was ich an dem gut finde.
Naja.
Ich finde die Beschwerde nicht gerechtfertigt, Nico. Und vielleicht kannst du deswegen nicht mein Podcast-Partner werden. Das stimmt nicht, Nico. Wir reden darüber nochmal. Wir denken darüber nochmal nach. Okay.
Ja, weiter breit für mehr?
Ja, ich glaube, ich will auch doch nicht nach jedem anhalten, ne? Oder?
Ja. Weil du sagst Bescheid, du machst einfach kleine visuelle Signale kleine Zeichen. Für mich.
Also, ich bin die Schotteline, Jackie, oder wie meine Oma, weil sie mit dem J nicht klarkommt, immer sagt, die Jackie. Und ich habe mir extra Stichpunkte gemacht. Punkt 1, Sarah finde ich toll. Sarah hat das einzige Buch geschrieben, was ich in meinem ganzen Leben zweimal gelesen habe, und seitdem muss ich immer, wenn ich mir die Füße eincreme, an Sarah denken. Sarah weiß wahrscheinlich warum. Dann hatte Sarah irgendwann mal erzählt, sie hat sich Malbücher für Erwachsene gekauft, mit irgendwelchen ollen Mandalas. Die gibt es übrigens auch mit Schimpfwörtern. Wäre für dich bestimmt total was, Sarah. Ich habe ganz große Liebe übrig für Reden mit vollem Mund. Bitte gerne öfter. Linda, die kennst doch, aber süß ist sie. In der Folge mit Imre habt ihr stark Cat-Shaming betrieben, was ich nicht in Ordnung finde. Meine Katzen sind toll. Aber ich muss auch dazu sagen, seitdem Sarah beim Tierarztpraktikum ist, hat sich das mit dem Cat-Shaming doch gebessert. Der Bratenmann ist ganz, ganz toll und darf gerne öfter kommen. Und jetzt noch zu dem eigentlichen Thema, worum es ja bei euch geht, nämlich Fernsehen. Irgendwann wurde euch schon mal Peaky Blinders empfohlen. Sarah hat gesagt, sie findet es doof, weil es ist hier zu kostümisch, aber ich möchte es nochmal in den Ring werfen. Ich finde Peaky Blinders ganz toll und da wird auch gerade eine neue Staffel gedreht. Der Hauptdarsteller, der ist toll, der hat einen Charme. Da zieht sie den Schlupper aus. Und vielleicht eine schöne Hausaufgabe für Sarah, habe ich letztens zufällig bei Instagram gesehen, Che Krömer. Da redet der Kurt Krömer mit dem Thorsten Sträter über Depressionen und was die beiden dagegen gemacht haben. So, ich weiß jetzt nicht, was Sarah von Krömer und Sträter hält, aber geht halt um Depressionen und das kann ja nicht so verkehrt sein, oder?
Und das findet Sarah gut. Okay, Pause.
Ich glaube, das... Also, abgesehen davon, dass das schon ziemlich toll war, möchte ich trotzdem eine Warnung hier nochmal weitergeben vom Produzenten. So schön das ist, sich im Laufe von mehreren Staffeln sehr viele Stichpunkte zu machen und dann alle in einem Anruf abzuarbeiten. Noch lieber habe ich so kurze, sagen wir 20 Sekunden Einwürfe mit jeweils nur einem Punkt.
Wobei es eine klassische Kuttnerei war, sich so Sachen aufzuschreiben und komplett abzuarbeiten. Also das hat mir schon gut gefallen von der Jacqueline. Ja, aber ich bin ja nicht der Produzent. Ich muss den Schüssel nicht schneiden. Insofern bitte haltet euch anhören. Daran. Nur 20 Sekunden. Ich habe auch gar nicht viel zu erzählen. Es war so viel. Ich würde einfach sagen, ja, nein, ja, nein,
Füße
ja.
Füße eincremen?
Ich weiß nicht mehr. Füße eincremen? Was habe ich denn mit Füße eincremen gemacht? In irgendeinem Buch, jetzt weiß man nicht. Ich meine, augenscheinlich, pass auf. Ich versuche es mal von hinten wie ein Kommissar aufzudröseln. Die Jacqueline interessiert sich augenscheinlich für Depressionen, weil sie die Sendung mit Kurt Krömer und Thorsten Sträter, von der ich auch schon hörte, gesehen hat. Ich nehme an, dass deswegen das Buch, was sie von mir gelesen hat, Mängelexemplar gewesen sein wird. Mein sehr erfolgreiches Depressionsbuch. Und Füße eincremen. Ich weiß, dass ich, glaube ich, darüber geschrieben habe, dass die Therapeutin der Hauptdarstellerin die Füße massiert. Vielleicht hatte damit was zu tun, aber es ist schon sehr lange her. Ich habe das 2006.
Vielleicht muss die Jacki nochmal anrufen. Die
Jacki muss sich ja nochmal anrufen und sagen, welches Buch es war. Ich wollte aber wegen den Malbüchern für Erwachsene, ist mir nochmal eingefallen, die hatte ich tatsächlich und weil das aber eben so Mandalas waren, habe ich die alle auf die Straße gestellt, damit andere Leute das ausmalen. Und mein freundlicher Mann hat mir dann ein neues geschenkt und zwar kackende Hunde. Ich habe ein Ausmalbuch von kackenden Hunden, wo man die ausmalen kann, mit vielen verschiedenen Braunfarben.
Gab es die Filzstifte gleich mit dazu?
Ja, oder? Tatsächlich. Super coole, der ist doch so Grafik-Designer. Das sind so coole Stifte, so Grafikdesigner-Stifte, nicht so Filzstifte aus dem Spielzeugladen.
Die so normale Leute gar nicht kaufen können.
Ja, die nur Grafikdesigner mit ihrem Zertifikat kaufen können. Sowas habe ich, aber ich habe noch nicht eine Kacke ausgemalt. Vielleicht mache ich das nachher.
Vielleicht müssen wir diese Schick Krömer-Folge gucken, weil mir die auch ganz viele Leute empfohlen haben. Und ich mag Krömer nicht so sehr und ich habe keinen Draht zu Thorsten Sträter. Nee, aber vielleicht, also es waren schon sehr viele Leute, die sagten, wow, und Alter, und ist das gut, und vielleicht, was meinst du?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ja jetzt gerade letzte Woche so eine Pilot oder irgendeine Sendung was gedreht genau darüber, anlässlich auch, dass Krömer über seine Depression gesprochen hat, über psychische Krankheiten, deswegen... Ja, können wir ja mal gucken. Ich weiß nicht, ich finde so Spezialsendungen, wo einer sich dann mal traut zu sagen, dass er depressiv. Ich weiß nicht, wenn du findest, wir sollten das besprechen, können wir das besprechen. Aber das findet man ja automatisch gut und sinnvoll, weil da sich jemand traut, über seine Depression zu sprechen. Und dann interessiert es mich gleich schon
nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil dafür ist dieses Format zu speziell. Also irgendwie interessiert es mich jetzt auch. Vielleicht gucke ich sonst privat und
erzähle dir kurz. Lass uns das machen. Ja, cool, lass mal weitermachen. Wir kommen ja hier zu nix.
Wir kommen echt zu nix.
Erstmal wollte ich euch sagen, dass ihr einen wahnsinnig guten Podcast habt. Und dann würde ich euch gerne einen Hassauftrag geben. Und zwar Last One Laughing. Das kommt morgen raus, die deutsche Staffel. Moderiert soll das von Michi Bullig-Herbig sein. Und da kämpfen verschiedene Promis um den Titel des Lachmeisters. Die australische Staffel mit Rebel Wilson ist wahnsinnig toll, aber ich würde euch gerne als Auftrag geben, dass ihr bitte mal die deutsche Version ein bisschen hasst. Hallo Sarah, bitte. Hallo Stefan, ihr habt ja dazu aufgerufen, euch mehr Formate zu empfehlen, die ihr so richtig hassen könnt. Und das seid ihr bei Last One Laugh in Australia absolut richtig. So ein pipi-kaka Dreckshumor wie in den letzten beiden Folgen, es ist unfassbar. Also es sind sechs Staffeln, der Host ist Rebel Wilson. Schaut es euch einfach mal an. Ganz furchtbar, nicht zu vergleichen mit den Deutschen.
Deswegen wollte ich die beiden am Stück kurz...
Ich hatte davon schon gehört und ich habe aber auch gestern mit einem halben Auge gesehen, dass du schon einen verächtlichen Tweet dazu abgesetzt hast, was ja nicht bedeutet, dass man das nicht nochmal in epischer Länge im Fernsehballett machen kann.
Ich hätte inzwischen Lust, das in epischer Länge im Fernsehballett zu machen, weil ich habe selten so viel, ich glaube Pushback sagt man auf Deutsch, ne? Also so heftigen Widerspruch zu meiner, wie ich fand, immerhin halb differenzierten Meinung bekommen. Dass es mich jetzt fast irgendwie auch interessieren würde, wie du es findest.
Aber lass doch machen, weil dann hätten wir schon jetzt eine gute nächste Folge. Ich wollte nämlich noch sagen, wir müssen tatsächlich das besprechen. Das wurde uns schon mal empfohlen, ich habe es dir schon mal empfohlen und ich habe schon angefangen zu gucken. Und es wäre eine gute Mischung. Serienkiller, Last One Laughing und Depression. Finde ich eine gute, lass machen. Ich habe jetzt schon Bock, das zu hassen.
Und wir haben ja als Vergleich, dank des Anrufsbeantworters, wissen wir, dass es zumindest viel besser und viel schlechter ist als die australische Version.
Exakt. Müssen wir dann beide Versionen gucken? Entschuldigung. Müssen wir beide Versionen gucken?
Nein, oder? Okay. Weiß ich nicht, ob es alt
ist. Naja, vielleicht guckt man es mal zum Vergleich, damit man weiß, vielleicht guckt man es mal zum Vergleich.
Kannst du mich daran erinnern, beim nächsten Mal das Pfeifen von Christoph ein bisschen runterzuregeln? Ich weiß nicht, wie es bei dir in den Ohren ist.
Ich kann aber das gar nicht.
Laut.
Unterregeln.
Hi ihr beiden, hier ist Antje aus Bremen. Ich habe gerade die Show Zeig mir deine Stimme, heißt es glaube ich, auf RTL gesehen. Und ja, da ist auch Herr Pocher in der Jury, aber Stefan, du liebst doch Shows. Das war witzig. Ich bin echt hängen geblieben und musste am Ende bei der Auflösung tatsächlich lachen hier auf meinem Sofa. Nochmal Antje, was ich euch die ganze Zeit schon sagen wollte, es gibt eine Show, wo Comedians, aber jedenfalls spontan auf Fragen wirklich witzig antworten und sich die Bälle zuspielen. Das heißt, was wollen wissen, ist Enjoy Radio, gibt es auch als Podcast zum Nachhören und die Fragen beantworten, sind die drei von Fettes Brot. Und das ist wirklich lustig.
Hallo, hier ist die Imke aus Hamburg. Ich möchte mich mal über wen beschweren. Und zwar, ich muss die Folge jetzt anhalten und sofort anrufen, um mich über die Aussage von Claudia vom Anrufbeantworter von der letzten Folge zu beschweren. Und zwar finde ich, dass die Folge mit dem Bratenmann, die war super. Ich kann dem Anrufer danach, dessen Namen ich letztes Mal vergessen habe, zu völlig zustimmen. Mit der Stimme, natürlich, den hätte ich auch geheiratet. Und zwar, wenn man da ein Problem sehen könnte, da, oder eine komische Stimmung zwischen Stefan und dem Bratenmann vermuten könnte, dann liegt das ja wohl nur daran, dass ich kenne das Problem selber und ich war der Stefan bin der Stefan dann in der Position, bei meiner eigenen persönlichen Sarah, die auch Sarah heißt. Und zwar sind da zwei Leute, die Sarah bedingungslos lieben, aber den jeweils anderen Menschen nur unter der Bedingung lieben, dass die jeweils nett zu Sarah sind. Also wenn der Bratenmann auf einmal nicht mehr nett zu Sarah ist, dann wird Stefan ihm auf die Nase hauen und umgedreht genauso. Und außerdem, gut, okay, vielleicht bin ich da ein bisschen biased, weil ich sofort gedacht habe, oh, die Beziehung kommt mir bekannt vor. Und dann kam meine Sarah an und meinte zu der Folge, du musst die unbedingt hören, nachdem ich es selbst schon gehört habe, denn die Beziehung zwischen Sarah und dem Bratenmann erinnert meine Sarah ganz stark an die Beziehung zwischen mir und meinem Blattkaufmann. Das ging mir an das hat mein Eisherz doch ein bisschen erwärmt.
Wie süß die Frau ist. Hast du auch überhaupt nicht mehr durchgesehen?
Wie viele Sarahs? Ja. Warum gibt es mehr als eine Sarah?
Ja, das ist ärgerlich. Wow, das klang toll, auch wenn ich zwischendurch einfach ausgeschaltet habe und mir einfach nur so die Auflistung von Namen und Lapskaus und Bratenmännern habe angehört. Aber das, wie niedlich die war.
Ja, und wie unrecht sie hatte.
Ich wollte gerade sagen, wie wenig die dich kennt. Oder?
Ich hab, aber das erklärt es. Ich habe die ganze Zeit hier gesessen, als wir die Folge aufgenommen haben, und gedacht, so Christoph, jetzt ein falsches Wort und ich hau dir echt in die Nase.
Ein falsches Wort und du hättest den mit Kuchen beworfen. Ja. Ihr hättet euch dann in eine Ecke gestellt und abgelassen.
Und zwar ein falsches Wort gegen dich.
Ja.
Worum, ne?
Ja, genau, ein falsches Wort gegen mich und du hättest den bestätigt ohne Endung. Ende. Stimmst du so? Ja, fein, Konfettipistole, komm noch mehr, aufs Maul soll die kriegen, die kleine anstrengende Frau. Aber mein Mann hätte da nicht mitgemacht, das sage ich dir gleich.
Gut, das erklärt die komische Stimmung.
Wobei, ich meine, sollten wir uns mit der komischen Stimmung nochmal auseinandersetzen, weil ich fand die gar nicht so komisch.
Nein, ich auch nicht.
Oder?
Ich fand
die überhaupt nicht komisch. Aufgeregt, weil da jemand ein Gast war. Und wir mögen ja keine Gäste, aber...
Nein, das war nicht, war keine komische Stimmung.
Nein.
Also es war jetzt nicht anders, als wenn, ich kenne jemanden, der uns auch unseren Podcast hört und die hat auch eine Sarah, die auch Sarah heißt. Mhm. Und die ist und in so einer ähnlichen...
Ja. Ist wirklich nichts anderes als das. Genau das Gleiche.
Ja, es ist so, fast durch.
Das hat mir aber sehr gut gefallen. Ich will trotzdem
Kommt
sagen,
noch einer.
Ich weiß, aber dieser Beitrag hat mir auch sehr gut gefallen, wollte ich nochmal sagen,
okay,
wenn wir schon pausieren.
Ja, nein, völlig richtig. Mhm.
Ja, ich will mich bei euch beschweren und Linda in Schutz nehmen, weil ihr habt tatsächlich noch nie How to Sell Drugs Online besprochen. Das würdet ihr auch wissen, wenn ihr einfach mal eure eigene Webseite durchsucht. Tschüss.
Pfeiferei gefällt mir am allerbesten. Der Christoph muss gar nichts Neues aufsprechen. Allein dessen kleiner, zarter, luftiger Pfiff ist schon so süß.
Wahrscheinlich kriegen wir Ärger mit so vielen Leuten, denen irgendwelche Dinge im Ohr kaputt gehen. Und
sie sich haben wir wirklich das nicht besprochen? Ich bin mir sicher, dass wir
gefunden. Ich bin sicher, dass wir darüber geredet haben, aber womöglich war es ohne dass wir...
Das war so eine Riesennummer, weil das Deutsch und alle und jeder, den wir kennen, hat da mitgeschrieben. Ich weiß nicht. Ich möchte fast sagen, dass die Leute kein Recht haben, obwohl ich es nicht beweisen könnte.
Die haben immer Recht. Das ist das Blöde.
Soll ich mal gucken? Ich mache mir doch zu
jedem Scheiß Notizen. Ich habe geguckt, habe ich.
Achso, ja, vielleicht habe ich Notizen kann ich natürlich
nicht dafür. Gucken. Ja, das guck mal.
Warte mal.
Aber nicht Sachen kaputt machen wieder. Nicht, dass die Verbindung wieder abreißt. Ich tippe ganz klar nur. Das Traurige ist ja, dass die Leute gar nicht wissen, wie oft die Verbindung abreißt, weil ich das natürlich alles feinsäuberlich hinterher wieder... Oh, du hast kurz eingefroren. Ich hätte echt Angst.
Vielleicht haben wir es echt nicht besprochen, aber jetzt möchte ich es auch nicht mehr besprechen.
Nö, ich auch nicht.
Nee. Oder wir können es super kurz besprechen. Ich fand es ganz okay, aber mir war das zu jung. Tschö.
Ja.
So gut.
Same.
Ja, nicey. Er sprecht gerne nach wie vor auf unseren Anrufbeantworter. Die Nummer ist 030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54754. Ihr könnt euch beschweren oder uns lieb haben. Und was mir auch gut gefällt, was so ein neuer Trend ist, ist, dass Leute sich beschweren über andere Leute auf dem Anrufbeantworter. Dass das nochmal so möglichst komplizierte Ecken nimmt, sage ich auch nicht nein zu.
Und gerne ruhig nochmal ein bisschen kompakter in der Form.
Ja, kompakter. Und Auftragshass sagen wir auch nicht nein, habt ihr ja gehört. Wenn ihr findet, wir sollten Sachen hassen, dann ziehen wir das zumindest in Erwägung und machen das vielleicht für euch.
Lieben auch.
Womit fangen wir denn an heute?
Sag du.
Lass mal Your Honor machen. Ich habe versucht, das vernünftig zusammenzufassen, wie du sicherlich gleich schimpfen wirst wieder.
Meine Damen und Herren, Sarah Kuttner, ich wollte dich jetzt anmoderieren.
Ja, mach.
Meine Damen und Herren, Sarah Kuttner fasst jetzt für Sie Your Honor zusammen.
Oh,
Sarah, bitte.
Während du mich anmoderierst, fällt mir schon wieder ein, dass ich alle relevanten Fakten nicht habe. Zum Beispiel, wie lang ist das? 45 Minuten etwa.
Ich glaube.
Und wie viele Folgen? Etwa 8 oder 10?
10.
Okay. Schönen Tag, mein Name ist Sarah Kuttner und ich stelle Ihnen heute die Serie Your Honor vor auf Sky. Und zwar ist das eine Drama-Thriller-Psycho-Serie. 10 Folgen gibt es, etwa 45 bis 50 Minuten pro Stück. Es ist eine Adaption, das wusste ich gar nicht, habe ich nur beim Recherchieren rausgefunden, einer israelischen Serie namens Quodo. Und es geht um Michael Desiato, der ist Richter, ein sehr erhabener Richter, einer, der so ein bisschen, kennst du diese YouTube-Videos von diesem einen Richter, der immer so kleine Kinder mit nach vorne nimmt in den Richterstand und der so super fair und nice ist und so.
Irgendwo ich glaube in Rhode Island ist der, ich glaube Gabriel hat mir das auch schon mal gezeigt.
Ganz genau, so ein super, super, super Richter. Michael Desiato hat einen Sohn namens Adam, das Ganze spielt in New Orleans und der Sohn von dem Richter Adam hat einen Asthmaanfall im Auto und macht deswegen einen Autounfall, bei dem er einen jungen Mann überfährt und aus Überforderung quasi Fahrerflucht begeht. Es stellt sich dann später raus, das darf man glaube ich noch sagen, ohne zu spoilern, dass der Junge, der überfahren wurde, der Sohn eines Gangsterbosses ist und das bringt wiederum Michael Desiato, den Richter, so ein bisschen in naja, auf die falsche Bahn, um seinen Sohn quasi vor rechtlichen Konsequenzen und auch vor den Konsequenzen des Mafia-Typens zu schützen. Das ist, würde ich sagen, grob die Geschichte. Es kommen dann noch so ein paar Verwicklungen, wie dass sich Adam mit der Schwester des getöteten Jungen so ein bisschen anfreundet, verknallt und irgendwie wird alles schlimmer und stressiger, weil Michael DiCiato versucht, seinen Sohn nicht an die Polizei auszuliefern. Habe ich das gut zusammengefasst? Das spielt Bryan Cranston mit. Also Bryan Cranston, den man aus Breaking Bad und Malcolm in the Middle unter anderem kennt, spielt den Richter. Ja, das Ganze spielt in New Orleans. Ich fand mich nicht schlecht.
Ja.
Oh, du willst jetzt noch erzählen, was in Folge 8 noch dazugekommen ist, ne? Da ich kommt bin, noch der eine von
Folge,
rechts
ich so. Bin bis Folge 8 nicht gekommen.
Ah, schade, weil es ist ein gutes, interessantes Ende, finde ich.
Ah, das How Ende ist in Folge it? 8 schon, oder was?
Nee, also auch in Folge 10 ist ein Ende, aber das,
okay.
Ja.
Ja, okay. Also, ich fand das mittel. Bryan Cranston ist ganz großartig. Es ist ganz klar dieses Genre, also ja, es ist ein Thriller, aber ich glaube, man kann das noch klarer beschreiben. Es ist diese Art Thriller, wo du die ganze Zeit diese Spannung hast. Oh Gott, gleich fliegt alles auf.
Ich also, nenne es Stress-Thriller. Genau. Schwer auszusprechen, aber es ist ja, Stress-Thriller.
Exakt das ist es, wo eigentlich, also ja, es passieren die ganze Zeit Dinge, alles wird immer schlimmer, jeder Versuch, was besser zu machen, führt dazu, dass es alles noch schlimmer wird. Und eigentlich, ich habe 3 Folgen gesehen, ist es aber wirklich die ganze Zeit, oh Gott, jetzt fliegt's auf. Ja. Das ist anstrengend, aber auf eine gute Art, weil das soll es ja sein. Das ist mein Problem damit ist, dass das so konstruiert und letztlich so egal ist dadurch. Also es ist nicht egal auf dieser Ebene, man sitzt da und denkt, so fliegt jetzt auf. Aber die Charaktere sind alle so komisch konstruiert. Der Richter wird gleich am Anfang so gezeigt, was für ein guter Mensch das ist. Und so plakativ, dass wir dann auch kapieren, was für ein Schritt das für ihn ist, wenn er dann irgendwann im Grunde auf die böse Seite der Macht, also sehr schnell auf die böse Seite der Macht, aus den besten Absichten, aber
sehr Breaking Bad-haftig in der in dem.
Ja, aber halt ohne dieses Interesse, was ich an den Figuren in Breaking Bad habe, wo die halt wirklich eine ganze Geschichte haben. Es kann natürlich sein, dass ab Folge 4 da noch ganz viel passiert, aber ich hatte das Gefühl, es wird wirklich sehr konstruiert. Auch was der Sohn alles mit Asthma, wir kriegen am Anfang gleich wirklich so einen Rucksack gepackt, um zu verstehen, was das eigentlich für ein guter Typ ist und auch für ein armer Typ und der es auch nicht leicht hat und man kann das schon auch verstehen. Und dadurch ist es mir am Ende, und es kommen dann auch so Figuren so reingeschoben, plötzlich diese Anwältin, die dann der Richter engagiert. Also ich habe so das Gefühl, da sitzen dann Leute und sagen so, jetzt bräuchten wir nochmal eine Figur, die folgende Funktion hat. Und dann plopp, taucht die da irgendwie auf. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlecht, es ist irgendwie okay Unterhaltung, aber mir war es auch ein bisschen zu sehr egal.
Ich habe das ja vorgeschlagen, weil ich das da privat dran vorbeigekommen bin und dann dachte, das könnte was für uns sein und war erst sehr geflasht, weil ich die Idee irgendwie gut finde und dann entwickelt es, also ich habe es bis zu Ende geguckt und es hat sich auch gelohnt, das bis zu Ende zu gucken, weil es ein gutes Ende hat. Ehrlich gesagt auch ein bisschen das Einzige, was Sinn macht, ohne dass man angepisst wäre danach, weil ich finde es auch ein bisschen übererzählt. Da bin ich ein bisschen traurig drum, weil ich Bryan Cranston gerne mag und auch finde, dass genau das fängt sehr schnell an mit einer krassen Übererklärung dieser Rolle. Also der ist wirklich ein so toller Richter, auch habe ich vergessen zu erzählen, alleinerziehend, dessen Frau ist, ich schon wieder vergessen, gestorben, Selbstmord oder irgendwas.
Nicht Selbstmord. Auf jeden Fall weg. Da irgendwie erschossen worden im Supermarkt oder sowas. Das ist auch alles damit verknüpft mit der
Deswegen fährt der Sohn ja am Anfang in dieses Viertel. Das ist schon eine Weile her. Ich hatte schon ein bisschen vorgeguckt quasi. Aber das hat mich sehr schnell sehr genervt, wie übergut dieser Richter ist, weil das so übererzählt ist, dass man ihn deswegen schon nicht leiden kann. Und das finde ich ein bisschen gefährlich. Also ich denke so am Anfang, du musst mir jetzt eigentlich als die gute Hauptfigur vorgestellt werden und ich sehe, alle Drehbuchautoren geben sich sehr große Mühe, das zu machen, aber eben so sehr, dass man gleich denkt, Ich denke, ich mag dich nicht. Du bist mir ein zu guter Typ. Und du hast komplett recht. Es geht leider auch so ein bisschen so weiter mit der Übererzählung. Dennoch finde ich die Geschichte spannend, weil der wirklich in große Probleme kommt, diese Sache zu vertuschen. Und gleichzeitig denkt so ein Teil von mir, ja, aber hätte man es wirklich vertuschen müssen? So der obrigkeitshörige Mensch, Teil in mir, denkt sofort, aber warum kann man denn nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, ich hatte einen Asthmaanfall und habe aus Versehen jemanden überfahren?
Naja, weil du dann, also vielleicht bei der Polizei damit durchkommst, aber natürlich nicht bei dem Gangsterboss.
Vollkommen richtig, aber auch ich hätte es, glaube ich, trotzdem irgendwie anders geregelt, als so wie Bryan Cranston ist.
Aber dann wäre keine 10-teilige Serie daraus geworden.
Und es ist, glaube ich, also ich glaube, die Serie ist das, was die auch sein möchte, nämlich ein Stressthriller, aber das ist wirklich nicht meins, weshalb ich ja auch nie Ozark fertig geguckt habe.
Das war jetzt ein interessanter Twist.
Wirklich?
Ja, weil ich dachte, warum...
Nein.
Aber ich dachte, warum hast du das denn dann ganz geguckt?
Ne, weil ich die Geschichte gut fand und dann weil ich dann wirklich wissen wollte, wie es ausgeht. Wie kommt man aus der Kacke jetzt tatsächlich raus? Wie soll das fertig erzählt werden, ohne noch 800 weitere Staffeln zu machen, an denen ich gar kein Interesse hätte. Deswegen ist es tatsächlich gut, das Ende gut, aber und ich glaube, dass es einen Markt gibt für sowas. Also denk mal an Markus Kafka, der Ozark liebt, obwohl er nachts aufwacht und denkt, die Mexikaner kommen. Aber diese Art von Thriller ist so gar nicht meins, weil du hast es genau richtig beschrieben. Es wird immer noch beschissener und es kommt noch ein Cliffhanger drauf. Und immer wenn man denkt, jetzt können sich eigentlich alle umbringen, weil es gibt überhaupt nichts mehr Gutes auf dieser Welt, wird es noch schlechter und furchtbarer und Dreiecken, vor allem komplizierter, ne? Weil man natürlich auch diesen Weg immer die ganze Zeit mitverfolgt, wie der Richter also versucht, all seine Beziehungen der letzten Jahre dazu zu nutzen, dass sein Sohn safe ist. Und das wird immer verrückter und man denkt schon ganz am Anfang, Alter, damit kommst du doch nicht durch, wenn jetzt nur das und das passiert. Man ist also die ganze Zeit sehr, sehr angestrengt und das ist was ich wirklich nicht so gerne mag. Ich kann aber Bryan Cranston gut leiden und ich mag auch den Jungen, den Schauspieler, der den Jungen spielt, dennoch.
Ja. Ja. Ich finde auch, also es ist nicht schlecht, man kann sich das schon angucken und ich glaube, wenn man so Stress, ich kann es auch nicht sagen, Stress-Thriller.
Ja, ist gemein.
Stress-Thriller mag, dann kann man das ruhig gucken, aber irgendwie so eine richtige Tiefe hat es nicht. Es sind auch dann, also entstehen dann so interessante ethische Probleme, wenig überraschenderweise. Also wie viel Elend darf man anderen Menschen zumuten dafür, dass man seinen eigenen Sohn rettet? Das ist auch irgendwie interessant, das ist aber auch nicht so richtig tiefgründig. Aber man kann das schon so oberflächlich auch sich davon unterhalten fühlen, finde ich.
Ja, also zumal ich hatte dann im Zuge meiner, ich muss das vernünftig zusammenfassen, Recherche, bin ich noch an so Interpretationen vorbeigekommen, wo ich dachte, I don't see it, weil so einer der Sätze, die geschrieben wurden, war, dass es auch darum geht, die sozialen Strukturen von New Orleans darzustellen. Und natürlich, es sind Reiche dabei und Mittelreiche und Leute von der Straße. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass die Serie das als Hauptaufgabe hat. Oder doch? So eine Sozialkritik?
Also dafür war es mir auch zu platt. Also natürlich funktioniert das so. Das funktioniert natürlich darüber, dass du auch, wenn du oben irgendwie in dieser Gesellschaft bist, also es gibt, das ist relativ am Anfang, na, vielleicht spoilere ich es nicht ganz, aber es gibt so einen Auftrag, was zu tun, was Kriminelles im Grunde zu tun, wo jemand was erledigen muss. Und das fand ich ganz schön, das wird dann so weitergegeben und du gehst so die Hierarchie runter, bis dann am Ende wirklich das ärmste Schwein diese Sache dann machen muss. Also insofern spielt das schon eine Rolle, aber dafür war
ich dann auch. Ja, aber das tut's ja dann in jeder Serie irgendwie.
Ja,
also
ich fand und die nicht, Mafia-Familie ist, wie so eine Mafia-Familie ist.
Ja,
und,
wobei das hatte ich mir extra noch aufgeschrieben. Das ist eine Sache, die mich irgendwie gekriegt und ein bisschen überrascht hat, ist wie nachvollziehbar traurig und liebevoll in seiner Trauer der Gangsterboss ist. Also wenn man jetzt nur den Gangsterboss in Kombi mit seiner Trauer und dem Sohn sieht, gibt es ein paar Momente. Ja, ich habe schon ein paar Mal Serien oder Filme gesehen, wo irgendwie ein Gangsterboss dessen Kind verschütt gerät oder so. Und da wurde das nicht so väterlich dargestellt. Dafür war ich irgendwie dankbar.
Also väterlich, der war halt genervt davon, dass seine Frau jetzt ihm die Schuld daran gibt.
Ja, aber nicht nur. Da gab es ein paar Momente, wo der alleine sitzt und einfach nur traurig ist. Das fand ich irgendwie schön. Ich glaube, dass ich recht habe. Ich habe es mir auch extra aufgeschrieben.
Okay, sie sagt das doch. Dann hast du natürlich.
Hatte ich am Anfang gesagt, aber kann sein, dass es nicht.
Ja. Ich möchte etwas sinnlos einen Stress Thriller empfehlen, an den ich denken musste, weil es auch so ein Stress-Thriller ist, den man aber leider legal gerade, glaube ich, nicht gucken kann. Es sei denn, man kauft die DVD. Ich habe vielleicht schon mal erwähnt, The Riches mit Eddie Izzard, so eine Familie von so einem fahrenden Volk aus Irland, die so Betrüger sind und durch glücklichen Zufall das ganze Leben von so einer reichen Familie im Grunde übernehmen können. Und das ist erstens fantastisch und zweitens unerträglich, weil es auch die ganze Zeit, oh Gott, jetzt fliegen sie auf, das kann jetzt nicht auch noch gut gehen. Das liebe ich sehr. Ach, und mit der großartigen Minnie Driver als Frau, super, super Besetzung. Und die Nachbarin spielt Margot Martindale. Das ist diese tolle ältere Frau, die in Your Honor, ab Folge 4, die ich nicht mehr gesehen habe, die Schwiegermutter spielt.
Die Schwiegermutter?
Irgendwie so eine, die muss irgendwie so trinken und Senatorin sein oder sowas. Die kennst du auch, sie ist in Sneaky Pete auch so eine ganz tolle Schauspielerin, die gerne so ältere Nachbarsfrauen spielt, aber dann mit ungewöhnlichen Twist.
Ja, ich
kennst
erinnere
du
mich
bestimmt.
Nicht mehr.
Egal. Ja, wenn jemand irgendwo dran vorbeikommt, The Riches, habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen.
Du hast es auch mir schon mal, also das muss augenscheinlich, ich erinnere mich daran und ich glaube, ich dachte da schon, ah, das ist nichts für mich wegen genau diesem ganzen Stress. Ich ertrage das nicht,
wenn Sachen spannend sind. Es ist absolut unerträglich.
Ja, cool. Aber ja, Your Honor im Sinne von euer Ehren, falls irgendjemand mein Englisch nicht so schön findet, auf Sky, super versteckt, ehrlich gesagt, aber ist ja auch Sky, wahrscheinlich habe ich es nur wieder nicht gepeilt. Mit Bryan Cranston als Michael Desiato. Ja, das war das.
Jo, und dann haben wir in Therapie geguckt, weil das eine Anruferin uns letzte Woche empfohlen hat und meinte, das wäre doch bestimmt was für uns. In Therapie läuft auf Arte, ist eine französische Serie von den Machern von Ziemlich beste Freunde. Mhm. Olivier Nakache und Eric Toledano. Alles so knappe halbe Stunde lang. Und es ist ein Kammerspiel, das spielt immer, es ist immer ein Gespräch. Ja, sagt man so.
Ja, ich weiß. Ich muss gerade nebenbei noch was googeln. Ich habe hier so eine Vermutung. Erzähl mal, bei Kammerspiel
ist, wenn ich wollte so halbdefensiv sagen, dass ich mir auch selber albern vorkam, als ich es gesagt habe.
Ach so, nein, das klang bei dir total, als wäre das...
Ja?
Ja, ich wünschte, ich hätte
diese
nicht
Zweifel,
darüber
über
gelacht.
Die Edin und Christine Westermann auch reden.
Na, ja, du wirkst, bei dir kam das ganz natürlich. Ich wünschte, ich hätte nicht Kammerspiel gesagt, weil dann war gleich klar, dass
super.
Mir das nicht passiert.
Das heißt, wir haben beide aneinander gezweifelt. Dass wir sprechen mal über diese Folge, über Glauben und Zweifeln, Sarah. Wir arbeiten das mal nach.
Ja.
Also es geht, wie der Name in Therapie schon andeutet, immer um Therapiestunden. Dr. Philippe Dayan ist Psychiater, Psychoanalytiker und trifft in jeder Folge einen seiner Patienten, jeden Tag einen.
Mhm.
Und das spielt kurz nach den Anschlägen November 2015 aufs Bataclan. Und also das war ja diese riesen über 100 Tote, dieser riesen terroristische Anschlag. Und das heißt, das ist kurz vorher passiert und das spielt diese Erschütterung und wie das die Leben von verschiedenen Menschen damals beeinflusst hat, spielt immer so ein bisschen mit rein. Mhm. Ist aber jetzt nicht unbedingt selber das Thema, außer dass es immer irgendwie präsent ist.
Ja.
Genau, und jeder Folge sitzt man da in dem Meer, also ich habe auch da drei Folgen gesehen, man sitzt eigentlich immer nur in diesem
Fast. Du hast nur drei Folgen Zimmer. Davon gesehen?
Mhm.
Oh.
Ja, ich ahne, dass
weil
das ein Problem ist.
Weil da hätte es sich tatsächlich, ja, erzähl.
Ich ahne, dass das ein Problem ist, weil die kommen dann halt wieder. Also es ist,
ja, also jeder hat
also einen. Genau, fünf Folgen sind eine Woche und das heißt, ab Folge 6 kommt dann im Zweifel
die aus. Eben nicht.
Aha,
ich glaube, es sind 35 Folgen, es sind 7 Tage, glaube ich, tatsächlich. Denn einer ist immer noch eher bei der Supervision. Du musst ja als Therapeut selber zur Therapie gehen.
Das ist Freitag.
Genau, und dann.
Doch, ich glaube doch.
7? Ja.
Ist egal, die gehen egal, dann halt Gott. Jedenfalls gehen halt
an den gleichen
weiter,
Wochentagen kommen dann wieder die neuen, also wieder die gleichen Patienten, genau.
Das ist, glaube ich, auch eine israelische Serie, das habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt, aber es gab davon auch schon die amerikanische Version.
Ja, In Treatment.
Genau.
Die habe ich komplett gesehen und das ist so ein bisschen verwirrend, weil ich habe jetzt vergessen zu gucken, aber das ist auch also auch thematisch das Gleiche. Also eigentlich auch das gleiche Drehbuch, deswegen bin ich ein bisschen Verwirrt. Im amerikanischen Ding war das, also die Geschichten sind die gleichen. Eine Frau, die sich, also eine der Damen, eine der Patientinnen zum Beispiel verknallt sich in den Therapeuten und ein anderer ist ein Soldat. Und das war in der amerikanischen Variante auch so. Da war das dramatische Überthema 9/11, glaube ich, damals. Also, ja. Oder Irak, der eine, da spielt ja, also die Personen, die verschiedenen Personen, die da in Therapie sind, gehen, ist ja eine Frau, die eigentlich heiraten will und in den Psychiater verliebt ist ein Polizist, der bei den Anschlägen, nach den Anschlägen vor Ort war. Das war im amerikanischen Fall dann, glaube ich, ein Polizist, der, oder ein Soldat, der im Irak war, und so weiter und so fort. Ein junges Mädchen, das irgendwie Leistungssportlerin ist und gebrochene Arme hat und so. Und all diese Leute gibt's auch im Entreatment. Also insofern ist es jetzt nicht ein das finde ich verwirrend, kein französisches Originaldrehbuch, sondern weißt du da mehr? Und das basiert wiederum auf einer israelischen Sache?
Ja. Verwirrend. Also ich weiß jetzt nicht, wie eins zu eins die das übernommen, variiert haben oder so, aber ja, es basiert beides auf dem gleichen Original.
Ah, und
es
ist auch
irgendwie, ich glaube auch, sie haben richtig auch die Rechte daran gekauft. Also es ist jetzt nicht so, wir machen mal sowas Ähnliches, sondern es ist so ganz, ganz offiziell
so ein bisschen wie The Office und The Office, nämlich, fällt mir gerade
ja,
ein.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Wie findest du es denn?
Ich weiß nicht so richtig. Also ich hatte damals eben fast, ich glaube, alle Folgen von dem Treatment gesehen, aber das ist eben 10 Jahre her. Deswegen hatte ich oft so Aha-Momente im Sinne von, ah ja, das war damals ganz genauso und hatte deswegen nicht so ein starkes Gefühl von, super neue Geschichte, so noch nicht gesehen. Ich finde das Konzept aber, fand ich damals schon irgendwie cool, dass du eben tatsächlich angenommen, das wäre noch im linearen Fernsehen, könntest du also tatsächlich montags Sophie oder was weiß ich, wie die heißen, sehen und am nächsten Montag käme sie eben wieder zur Therapie. Das Prinzip finde ich irgendwie cool. Mich interessiert ja grundsätzlich Therapie auch und so. Dennoch, auch da fand ich es, und ich weiß nicht, ob ich das im Original, in der amerikanischen Variante anders fand, ich fand es ein bisschen übererzählt schon wieder. Also so die ersten zwei, die Folge, spätestens die Folge 2, glaube ich, wo der Polizist kommt, der ist sehr, sehr drüber. Der kommt mit so einem schlechten Laune. Hinter dir geht eine Tür auf, es ist super aufregend. Das geht eine Tür auf, ohne dass jemand reinkommt. What?
Naja, war das der Bam? Jemand sehr Kleines.
Hast du viele neue Zwergenmitarbeiter bei dir im Büro? Man sagt nicht mehr Zwerg.
Nein, man sagt Bamba.
Jedenfalls ist dieser Polizist so ein ganz klassischer, ich weiß nicht, was ich hier soll bei der Therapie, ich mache keine Therapie, ich habe keine Probleme, ich kann alle Therapeuten austricksen. Und das ist mir so ein bisschen übererzählt, ein paar von den anderen Geschichten auch. Allerdings braucht es das vermutlich, um schnell reinzukommen in diese Person und das Thema und so. Aber es gibt so ein paar Momente, wo man vorher schon sagt, ah ja, das und das ist das Problem, das und das wird das Problem. Und das nervt mich ein bisschen. Ja, das ist erstmal meine grundsätzliche Meinung. Wie ist das für dich?
Schwer. Ich finde erstmal den Schauspieler großartig, der den Psychiater spielt. Ich finde, das macht dafür, dass man ja die Hälfte der Zeit dem auch ins Gesicht guckt. Der ist super. Und der ist, das habe ich dann zufällig im Abspann gesehen, die deutsche Synchronisation, über die wir vielleicht auch gleich nochmal reden müssen, die deutsche Stimme von ihm ist von Michael Lott, den ich total liebe und dessen Stimme wahnsinnig gut da auch funktioniert. Ich habe das gar nicht erkannt, dass er das ist.
Ich habe es auf Französisch gesehen.
Im Ernst?
Nein, denn ich kann nicht ein Wort Französisch.
Naja, okay, ich dachte, du hättest mir jetzt fast gekriegt. Also vieles daran ist irgendwie gut. Und ich glaube, ein größeres Problem bin ich. Ich habe nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne. Leider, das hat das Internet hat mein Gehirn kaputt gemacht. Weder schaffe ich es gut, 25 Minuten diesen Gesprächen zuzugucken, obwohl die wirklich schön, es ist gut gespielt. Du hast schon recht, es ist auch manchmal drüber, aber an sich ist das, ich will gar nicht sagen, man müsste das anders machen, dass ich das gucke, aber es ist für mich ganz schön lang. Und dann noch die Ausdauer zu haben, zu sagen, okay, da passiert halt was. Und ich gucke nächste Woche dann jetzt nochmal die Folge 6, weil die im Grunde eine Art Fortsetzung von Folge 1 ist. Und wahrscheinlich spielt es auch über Kreuz dann alles irgendwie nochmal eine Rolle. Ich bin dafür, dass ich kann das nicht mehr gut.
Sarah. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das was ist für dich. Wobei ich erstaunt, also ich bin nicht erstaunt oder entrüstet, dass du nur 3 Folgen geguckt hast, aber aus irgendeinem Grund wäre mir das bei dieser Sache glaube ich, so nicht in den Sinn gekommen. Und ich habe, glaube ich, 17 geguckt. Ich erinnere mich, ja.
Wie viel Zeit hattest du denn? Na,
das lief alles, das muss ich dazu sagen, dadurch, dass ja von der Bildsprache her jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert im Sinne von Achtung, gleich springt der übers Haus und da unten muss noch ein Feuer gelöscht werden, sondern es sind einfach nur, man kann es wie ein Podcast nutzen und dabei Rückenübungen machen, die ich viel machen musste am Wochenende, weil ich wirklich meinen Brustwirbel, meine, mir tut der Rücken weh auf Höhe der Brust. Also man konnte sehr gut dabei kochen und so Kram machen. Deswegen habe ich aus Versehen sehr viel gesehen und mochte das so schon gerne. Ich wünschte, du wärst noch bis zur Supervision gekommen, weil das ist schon nochmal interessant, dieses Gespräch zwischen nicht nur Therapeut und Patient, die ihm ja schon sehr wohl auch ab und zu Kontra geben in seinen Einschätzungen der Person. Aber wenn er dann selber zur Therapie geht, ist das ganz lässig, weil die sich dann beide gegenseitig so zuballern mit Analysen ihrer Probleme. Und das ist so ein bisschen cool, weil man immer denkt, ah ja, stimmt, der hat recht. Und dann sagt aber seine Supervisorin, die mit der er früher auch was hatte, die war irgendwie eine Ex-Freundin oder Ex-Geliebte oder irgendwas, und arbeitet auch gar nicht mehr, die macht das so ein bisschen als Gefallen für ihn. Wenn die dann ihn aber zurückanalysiert und man denkt, stimmt, das ist auch richtig, kommt man irgendwann in so einen weirden Kampf der Psychologen und wird dann da so ein bisschen gefangen. Mhm. Das fand ich ganz lässig, weil auch er nicht ehrlich ist zu sich. Natürlich macht diese die Frau, die in ihn verknallt ist, macht natürlich was mit ihm und das gesteht er sich aber nicht ein, dass er vielleicht in sein und so weiter und so fort. Deswegen sind diese Supervisionsstunden immer ganz lässig.
Glaube ich sofort. Mhm. Ich hatte so ein bisschen Problem damit, mit so einer eigentlich so eine widersprüchliche Art. Ich fand so ein paar Sachen auch sehr platt. Dieser Polizist ist, wie du schon sagst, der ist irgendwie wirklich drüber.
Wird auch nicht besser, leider.
Ja. Und gleichzeitig hatte ich an mehreren Stellen das Gefühl, ich habe da was nicht verstanden. Also es war so ein bisschen wie in der Schule Kurzgeschichten analysieren, wo du dann plötzlich merkst, so, du hast das gelesen, dann so, ja, okay, den Plot habe ich jetzt kapiert und dann analysierst du das, ach so, und das war, da war schon eine Andeutung, das war ja, ein Bild dafür. Diese, konkret zum Beispiel diese Leistungssportlerin, da gibt's so mehrmals so Dinge, wo ich dachte, hier ist irgendwie da so ein kleiner Aha-Effekt. Da sollte ich schon merken, was eigentlich dahinter steckt. Ja. Und ich saß davor und das war schön erzählt. Jede Geschichte, jede Folge endet auch mit so einer Art, es ist nicht mal eine Pointe, aber so ein kleines Schleifchen, dass man irgendwie da rausgeht und denkt so, okay, hier ist jetzt irgendwas. Und dann, ich saß mehrmals da und dachte so, ich bin sicher, irgendwas verpasst zu haben. Alle haben das jetzt gesehen und wissen sofort, was deren wirkliches Problem ist. Und ich aber nicht. Also ich habe mich gleichzeitig auf so eine merkwürdige Art unter- und überfordert gefühlt. Ja. Und aber ich glaube, ich sehe auch da den Fehler her bei mir.
Nee, da nicht, weil das machen die dauernd und das nervt so ein bisschen, weil ich glaube, da versuchen sie eine Brücke zu schlagen zwischen Leuten, die interessiert sind an der Psychologie und an der Analyse und all dem und am normalen Fernsehzuschauer. Das ist eben das Problem. Diese Übererklärungen sind, glaube ich, diese Brücken. Weil ich höre die ganze Zeit so zu und analysiere schon fleißig mit und sage schon, ach, die wird vermutlich mit Absicht oder was auch immer. Ich bin schon ganz vorne mit dabei. Ich bin einer dieser Leute, die viel zu früh schon eine Meinung haben. Ich glaube, das ist dafür da, damit auch die Leute, die da nicht so visiert oder interessiert sind, genau das denken. Ich denke, hier sollte ich etwas verstanden haben. Und das fühlt sich manchmal dann einfach wie eine Übererklärung an. Und das ist unsexy irgendwie. Aber andererseits...
Und dann, glaube ich, hapert es manchmal auch an der Synchronisation. Die Synchronisation ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ich mag die Stimmen und die Atmosphäre. Das wirft mich auf. Ich gucke so wenig Sachen inzwischen in deutscher Synchronisation, dass ich da immer irgendwie besonders drauf achte.
Ja.
Aber manchmal passen einfach die Übergänge nicht und die Formulierung und dann reagiert er ganz empört auf was eine Patientin gesagt hat oder umgekehrt und denkt so, wow, aber was war denn jetzt gerade? Ich glaube, es liegt teilweise dann auch daran, dass einfach in der Übersetzung irgendwas verloren
gegangen. Ja, das kann sein. Keine Ahnung. Ich hätte es wirklich nicht mal ansatzweise im Original gucken können. Christoph kann ein bisschen Französisch und übersetzt dann manchmal ganz stolz Sachen, die irgendwo französisch in den Raum geschmissen werden, aber was weiß ich.
Ich glaube, es ist ganz gut, aber es ist, also es sei denn, wir kriegen irgendwann mein Gehirn wieder repariert von dem Internet, was es kaputt gemacht hat. Dann bin ich leider, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es 17 Folgen.
Ja, aber jetzt, als ich es gesagt habe, wir haben wirklich so nebenbei, also wir haben 1000 Sachen währenddessen gemacht, aufräumen, das ist ja wie ein Podcast hören, du kannst ja 1000 Sachen machen. Und wir haben auch schon früh angefangen, wir hatten doch irgendwie schon früh angefangen. Ich weiß auch nicht, jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, aber 17 klingt auch sehr, sehr viel, ich merke es selber, aber
so bist du auch nicht.
Naja, bei so Therapiekram, ich meine, aus dem Grund gucke ich halt nur Trash. Um zu gucken, um andere Menschen zu analysieren.
Ja, ja, ja.
Ja, aber irgendwie hatte sich das dann so ein bisschen ich könnte jetzt auch nicht alle wieder zitieren, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde es trotzdem empfehlenswert für Leute, die sowas aushalten können, auch weil es schon eine neue, schon ein anderes Konzept Fernsehen ist, als so das ganz gängige. Ne?
Ja, 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 ja.
Ich habe meinen Stift verloren. Nicht, dass ich ihn bräuchte, aber ich fühle mich sicherer mit Stift. Ich fühle mich irgendwie schlauer mit Stift. Gibt es Sachen, die machen, dass du dich schlauer fühlst?
Dieser Hochleistungsschwimmerin. Bitte?
Gibt es Sachen, die machen, dass du dich schlauer fühlst?
Wie schlauer? Schlauer als...
Als du bist. Sowas wie, hier hätte man ein Notizbuch oder ein schlaues Buch neben sich. Also eigentlich fehlt mir nur mein Stift und der macht, dass ich mich schlau fühle, weil dann könnte ich mir Sachen aufschreiben. Ich habe den hier irgendwo verloren.
Der Stift macht, dass du dich schlau fühlst, weil du
deine Sachen aufschreiben könntest. Ja, weil dann fühle ich mich wie eine Sekretärin. Leute, die Stifte in der Hand haben.
Jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Frage erst verstanden. Ne.
So, Hausaufgaben, mein Freund.
Hausaufgaben.
Also haben wir gesagt, wo das läuft? Auf Arte. Ne? Man kann das alles durchbingen, genau. Auf Arte. Und man könnte bei Interesse auch nochmal in Treatment suchen. Ich keine Ahnung, wo das läuft. Wobei muss man dann eigentlich nicht. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine besser oder schlechter war, sondern das ist eben tatsächlich grob nach dem gleichen Drehbuch und den gleichen Konflikten. Ich mochte den Typen, den kennt man auch, der das in Amerika gemacht hat. Der ist auch, ja, egal. Guckt euch das an. Glaub, wenn ihr da Lust drauf habt.
Servicewüste Kuttner.
Ja,
das kann man auch, Kuttner. Kann man sich auch irgendwie angucken, musste man halt suchen, wo
keine
es
Ahnung,
gibt.
Keine Ahnung, wie das heißt.
Mit halt diesem einen, den man auch schon mal irgendwo gesehen hat.
So, was hattest denn du als Hausaufgabe? Ich habe vergessen, was ich dir als Hausaufgabe gegeben habe.
Dangerous Mom.
Wenn Mütter morden oder irgendwas, ne? Nee, wenn
Töten,
Frauen
kochen, putzen.
Rand und Band geraten. Mhm. Achtung, ich lege mich nochmal anders hin, aber ich mache es ganz langsam. Ich mache ganz langsam, nichts wird passieren. Achtung. Okay, ich bin soweit. Oh. Wie dangerous sind die Moms denn?
Ziemlich dangerous. Das ist nicht, wie du dachtest, was Deutsches, sondern was Spanisches.
Oh.
Und es ist die Geschichte von vier so Freundinnen, die sich über so eine, irgendeine Elternvereinigung, das gibt es irgendwie in Spanien wohl, die sich darüber kennen, also so, aber so bei Elternabenden. Und
also wir reden von Fiktion, ne? Es ist Fiktion.
Wir reden von Fiktion.
Ja, okay. Mhm.
Und es fängt damit an, dass die eine von diesen vier Freundinnen verkauft so im Grunde so Thermomixe, die natürlich da anders heißen, aber so solche Geräte. Und ist wahnsinnig verzweifelt und ist auch gar nicht so gut darin. Und eine Kollegin, die auch in diesem Elternverein ist, und die wirklich total, also die verkauft auch diese Thermomixe, aber während die wir eigentlich mögen, total verzweifelt und nicht zurande kommt mit ihrem Leben und total überfordert ist, Hausfrau und dann die Kinder und dann geht hier noch was schief und sie verkauft nicht genug und alles. Und die andere ist so, die das komplett im Griff hat, die tollsten Plätzchen der Welt damit backt. Die so ein Blog hat, wo sie auch darüber schreibt, wie, was für ein gutes Gefühl. Ja, es ist viel Arbeit. Es ist wirklich ein dauernd ein großer Anspruch und auch eine Überforderung, dieses Muttersein. Aber es ist halt auch so befriedigend. Und die sitzt auch im Rollstuhl und die kriegt das alles gebacken. Und ist gleichzeitig die fieseste, blödeste Kuh, die man sich irgendwie denken kann. Und es fängt damit an, dass die beide halt zu ihrer Chefin da gerufen werden und gesagt kriegen so, ja, wir müssen leider ein bisschen sparen. Eine von euch beiden wird nächste Woche nicht mehr diesen Job haben und ihr müsst jetzt quasi um die Wette verkaufen, diese Thermomixe. Und die Frau im Rollstuhl, man weiß an der Stelle noch gar nicht, dass sie im Rollstuhl sitzt, sagt dann zu dieser, ja, das verstehe ich total. Zu dieser Chefin sagt das, darf ich dich kurz umarmen? Und sagt, ja, gern. Und dann siehst du halt erst, dass sie diesen Rollstuhl hat und schiebt sie sich da so mühsam mit dem Rollstuhl. Und die andere Frau rollt sehr mit den Augen. Das ist die Ausgangsposition. Diese blöde Kuh stirbt relativ wenig später.
What? Ich wollte gerade sagen, wie gemein das ist, dass die Leute, die richtig ihren Schüssel auf die Reihe kriegen, immer gleich die blöden Kuh sind. Da kann die gute Plätzchen backen und sofort ist man der Arsch.
Ja, die ist der super Arsch. Und die stirbt aber wenig später und das kann man auch ruhig schon verraten, weil das passiert alles irgendwie in der ersten halben Stunde. Durch einen schrecklichen Unfall mit diesem Thermomix. Und die vier anderen Freundinnen versuchen dann halt irgendwie die Leiche zu verstecken und so.
Was, warum?
Weil das denen keiner, das passiert in der Küche von der einen und es ist ohnehin klar, dass es diesen Konflikt gab mit der Frau und das glaubt denen keiner, dass durch irgendeinen furchtbaren Unfall plötzlich die Messer aus dem Thermomix, der irgendwie leider unglücklich irgendwie in den Hals geflogen sind.
What? Da, die Leute, das, wie die Leute immer ihre Leichen verstecken, obwohl gar nichts ist. Ich wäre wirklich, ich würde sofort anrufen bei der Polizei und sagen, ich weiß, es ist ungünstig, dass sie die Messer überall hat. Aber
das wird auch sehr, sehr verhandelt zwischen den verschiedenen Frauen. Also diese vier sehr unterschiedlich hysterischen Freundinnen. Die eine, die wirklich die ganze Zeit, und na, natürlich müssen wir zur Polizei gehen. Ja, wir können auf gar keinen Fall zur Polizei gehen. Und was sollen die denn denken? Wir müssen die Leiche verstecken. Ich kann doch jetzt die Leiche, ich bin schwanger übrigens, ich muss mich gerade mal übergeben. So, und es ist dann so eine Geschichte, die so ein bisschen klassisch ist, dass du halt diese Frauen hast. Das ist etwas so im Stil von, weiß nicht, Desperate Housewives oder so. Du hast halt diese überforderten, gelegentlich ein bisschen patenten, aber überwiegend überforderten Frauen, die jetzt halt erstmal die gesamte erste Folge lang versuchen müssen, irgendwie diese Leiche aus der Welt zu schaffen und dass das irgendwie nicht auffliegt. Das hat man, ja, Frau Kuttner?
Ich habe eine kurze Frage, weil du hast das Wort Patent benutzt, was auch schon wieder toll ist. Du hast heute, du ballerst die coolen Worte.
Patent mit ist natürlich eigentlich das Wort für die dann leider unglücklicherweise sofort ums Leben kommt.
Aber ja, ich wollte gerade wissen, hatten wir schon mal darüber gesprochen, ob ich Patent bin? Weil ich glaube, kann das sein, dass das ein Wort ist, was auf mich zutrifft? Denn der Vater meiner Freundin Lena hat mal gesagt, dass die Sarah eine ganz Patente ist.
Ja, du bist Patent, aber du willst das Wort nicht benutzen, weil du dann klingst wie so eine 50-jährige Mutter.
Nein, ich möchte gern Patent sein. Lena hat mir dann sogar noch ein Buch geschenkt, das heißt die Patente Polly oder so. Klassische Sarah-Geschichte. Ich muss also
die sind patent halt im Sinne, dass sie wahnsinnig überfordert sind, was sie jetzt mit der Leiche machen sollen, aber sehr genau wissen, mit welchen Mitteln sie die Blutspritzer von der Wand kriegen.
Ja, ja. Ach, so ein Putzpatent. So eine Putzpatent. Ja, genau. Die habe ich nicht.
Es ist so ein bisschen, also
ich habe das Gefühl, dass du es magst.
Ich mag's.
What?
Ja, ich mag's. Weil es ist diese bekannte Geschichte. Wir hatten auch vor ein paar Folgen über sowas geredet, über dieses amerikanische Good Girls, wo so diese Mütter plötzlich anfangen, so einen Supermarkt auszuräumen. All das, was mich daran gelangweilt hat, ist diese Serie nicht. Weil Good Girls war so kalkuliert und so richtig böse waren die dann ja nicht und man konnte das alles nicht. Dieses eskaliert schon in der ersten Folge auf eine sehr überraschende Weise, also die ich nicht hab kommen sehen. Es ist deutlich schwärzer, der Humor. Du kapierst sofort von Anfang an, dass es irgendwie ein schwarzer Humor ist. Aber du weißt ja dann nicht so, okay, wie schwarz wird das denn jetzt?
Wie schwarz sind die Spanier?
Ich saß mit offenem Mund davor, kurz vor dem Ende der ersten Folge, wie schwarz es wurde. Es ist wirklich krass. Es ist hysterisch. Es ist irgendwo in irgendeiner Kritik stand, es ist derb. Das trifft es ganz gut auch.
Du hast sogar Kritiken dazu gelesen?
Ja, ja. Und es hat... ich habe nur eine Folge gesehen, es ist immer eine Stunde lang. Also es gibt inzwischen zwei Staffeln, A13 Folgen. Es ist wohl auch aus Spanien inzwischen in viele Länder exportiert worden, weil es so erfolgreich ist. Aber es hat am Ende so mehrere Plot-Twists, die wirklich vielversprechend sind. Und
nicht mal ironisch, also gut im Sinne von, ach, warum nicht noch eine zweite Folge gucken?
Ja.
Also theoretisch, wenn du Bock hättest.
Und wirklich mal auf eine schöne Art, so die Fallhöhe erhöhen und die
Mega.
Grausamkeit. Und es ist, ich habe auch das Gefühl, das ist natürlich jetzt auch in deutscher Synchronisation, in dem Fall stört es nicht so sehr. Das ist halt so synchronisiert wie mit diesen überkandidelten Stimmen. Ja, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass es dazu perfekt
passt. Ja, ich bin ja Fan von, ich finde auch der französische Kram, den wir geguckt haben, ist gut französisch. Also man spürt an der deutschen Synchronisierung, dass es Französisch ist. Und augenscheinlich spürt man dann da auch, dass es Spanisch ist. Sowas mag ich gerne.
Ich glaube, das ist gute Unterhaltung. Ich kann nach einer Stunde, es ist auch ein bisschen verblüffend, dass jetzt alle Folgen eine Stunde lang sein sollen, weil eigentlich ist es so ein Halbstunden-Genre. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das sehr gut weitergucken kann und dass das auch weiter eskaliert.
Ich war ganz sicher, dass das ein riesiger Haufen Scheiße ist. So sehr, dass ich mich wirklich ein bisschen geschämt habe und dachte, oh Mann, ich muss dem Stefan auch mal gute Sachen geben. Aber gern geschehen.
Die gehen die Treppe hoch in so einer heiklen Situation und dann macht eine böse Nachbarin die Tür auf und sagt, ihre Tochter ist übrigens, ach, sie sagt über die Nachbarin, zu der die dann hingehen wollen, deren Tochter ist übrigens eine Hure. Ja, ich informiere sie sofort darüber. Wie üblich kann ich das schlecht nacherzählen, aber es hat so diesen Art Level von so Leichtigkeit und in die, auf die 12. Es ist jetzt nicht die subtile, der subtile Humor, aber es ist mit einer großen Freude der unsubtile Humor zelebriert.
Cool. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Wie hieß das nochmal?
Guck's dir mal an, ich kann's, Dangerous Moms, guck's dir mal an, ich kann mir vorstellen, dass es dir gefällt. Läuft auf TV Now.
Ich habe noch, ich wollte das, wo ich überlege die ganze Zeit, was ich dir noch dringend erzählen wollte. Jetzt ist es mir eingefallen. Wusstest du, dass meine Mutter so Statistenjobs macht? Zwischendurch, die bessert sich einfach so ihre Kohle auf, indem die in so einer Fernsehstatistenagentur ist und einfach regelmäßig angerufen wird und dann für, ich weiß nicht, ich glaube, gibt so 100 Euro oder so, einfach ein paar Stunden im Hintergrund bei Sachen rumsteht oder läuft.
Ich glaube ja keiner Statistin, die ich nicht selbst gefälscht habe.
Ich versuche einfach einzufrieren, damit das so wirkt wie ein technischer Fehler und nicht wie eine sehr starke Entrüstung, ehrlich gesagt. Enttäuschung und Entrüstung. Okay. Oh. Also meine Mutter hat vermutlich schon in diversen Serien, die wir gesehen haben, rumgestanden. Denn Achtung, was erzählt sie mir an Ostern? Dass sie bei Hausen immer Treppe hoch und Treppe runter rennen musste. Meine Mutter war in Hausen, was wir beide gesehen und besprochen haben. Und Christoph auch so, was? Wir gucken das nochmal an, wo denn genau? Und meine Mutter so, keine Ahnung, wir mussten immer die Treppe hoch und runter. Und jetzt müssen wir suchen, wo es Treppe hoch und runter geht. Wahrscheinlich gegen Ende, als das Haus verrückt wird. Ich habe das ja nicht bis zum Schluss geguckt. Und Christoph hat das irgendwann nachts alleine fertig geguckt. Und dann wird das Haus komplett verrückt. Und meine Mutter ist eine von diesen Obdachlosen, die da in diesem Haus wohnen. Sie meinte, man musste ganz schmutzig sein. Und auch total toll, sie erzählte, das hätte furchtbar ausgesehen, als wenn es ganz doll stinkt, aber es würde alles nicht stinken. Also so wie diese amerikanische Febreze-Werbung, weißt du, wo es so super eklige Matratzen gibt und alles sieht wirklich aus, als wenn es nach Verwesung riecht, aber vor Ort ist es nur angemalt. Es wäre also vor Ort alles nicht eklig und manchmal, was ganz Süßes, ist meine Mutter zu gut gekleidet. Die meinte, neulich wäre sie da hingekommen und dann hätten sie die wieder weggeschickt, weil sie zu gut aussah. Sie sah besser aus als die Hauptdarstellerin. Jedenfalls, weil die meine Mutter sehen wollte, die rennt bei Hausen die Treppe hoch und runter.
Und die hat nicht sich selber nochmal, die hat nicht selber mal geguckt, wo bin ich da?
Nee, die wusste auch nicht, was das ist. Die geht da wie ein vernünftiger, so wie ich. Ich höre ja auch nie unseren Podcast an. Ich weiß bis heute nicht, was du und Christoph über mich gesprochen habt an dieser einen Stelle. Und er sagt es mir auch nicht. Das ist wirklich absurd. Er sagt, hör es dir doch an. Und meine Mutter weiß das eben auch nicht. Ich glaube, die war noch in 1000. Die fand auch den, wie heißt er nochmal, Charlie Hübchen? Hübner?
Hübner.
Ja, der war ganz nett, meinte sie. Der hat danach noch Danke gesagt zu den Statisten, hat gesagt, vielen Dank für den guten Job. Und der wäre mit einem kleinen Hund da gewesen. Der hat wohl so einen kleinen Jack Russell auch. Der war aber die ganze Zeit im Trailer.
Sarah, du weißt, was passieren muss, ne?
Dass ich den Hund von Charlie Hübner klaue?
Nein, dass wir deine Mutter ins Fernsehballett einladen.
Ja gut, die ist natürlich jetzt eine Tippitoppi-Schauspielerin. Vielleicht laden wir die wirklich ein, damit sie uns von allen Serien die Hintergrundgeschichten erzählt.
Ja, natürlich machen wir das.
Ich frage mal, ob sie das machen möchte.
Gib mir mal vorher die Nummer von deiner Therapeutin, nur so.
Ich bin durch mit meiner, ich habe schon lange keine Therapie mehr gemacht. Ich brauche keine Therapeutin mehr, ich bin fertig. Ich bin austherapiert.
Aber du hast noch nie einen Podcast mit deiner Mutter gemacht.
Nee, aber ich habe
mal einen Podcast mit meinem Vater gemacht
und ich liebe immer noch. Das könnte gut werden. Wir gucken mal, das könnte gut werden.
Okay.
Ja, das wurde ein Buch gedreht übrigens, in so einem alten Krankenhaus nur. Also ich habe alle Insider-Informationen jetzt, falls du das brauchst.
Was machst du denn da mit der Kette die ganze Zeit?
Ja, ich wollte die gerade machen, aber ich habe vergessen, dass ich mich nicht bewegen darf. So, meine Hausaufgabe war...
Oh, ganz kurz, weil das so eine Folge ist, wo wir alles reinpacken.
Gerne.
Schitt's Creek habe ich zu Ende geguckt, alle 6 Staffeln.
Es ist gerade zu Ende gegangen, ne?
Nö, das ist schon letztes Jahr zu Ende gegangen.
Naja, ja. Ich hatte das auf Instagram. Nein, ich habe mitbekommen, dass es irgendwie zu Ende gegangen ist, weil auf Instagram auf einmal alle, oder ich hatte, ach egal. Ist das ein gutes Ende? Es soll ein gutes Ende sein.
Es ist überhaupt eine sehr, sehr gute Serie. Ich wollte einfach nochmal sagen, ich habe das alle 6 Staffeln geguckt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sehr gute Unterhaltung. Es ist, es macht auch ein bisschen warm ums Herz, macht sogar ziemlich viel warm ums Herz, aber vor allem ist es in dieser komischen Zeit einfach wunderbare, leichte Unterhaltung.
Ja, ich habe schon wieder vergessen, das weiterzugucken, weil ich fand das auch richtig zauberhaft, ohne Wenn und Aber eigentlich. Vielleicht mache ich das noch, ich habe so viele Sachen vor.
Und jetzt Heidi Klum.
Mein Auftrag war ja eher so ein allgemeinerer, ne, zu gucken, wie es gerade, was gerade so geht bei GNTM. Ich habe die aktuelle Folge, Staffel 16 ist das schon. Alter, es ist Staffel 16 schon. Episode 9 geguckt auf Join oder ProSieben.de oder irgendwas. Ich vergesse immer, kann man ja sich dann mal rausgucken. Und alter Falter, es fängt direkt mit dieser fiesen Werbung an. Die sind ja auch bekannt dafür, so wahnsinnig unauffällig zu werben, weißt du? Erinnerst du dich noch früher an vor 20 Jahren, wo sich immer erstmal rasiert werden musste, damit diese Gillette-Venus-Geschichte deutlich wird? Du siehst.
Ja, ich habe das nie so richtig gründlich gesehen. Ja, ich habe das schon mal
aber
so
angeguckt, Das war wirklich so ein Klassiker, weil die da sehr schlecht drin sind. Du erkennst immer, wenn irgendein Redakteur gesagt hat, macht mal, weil dann irgendein Mädchen sagt, ich denke, ich werde mir jetzt einmal die Beine rasieren. Kommt doch alle mit. Und dann sitzen alle in der Badewanne und rasieren sich die Beine und reden über die Challenge, die jetzt kommt. Aber Gillette macht das, glaube ich, nicht mehr, denn ich weiß, dass es zwischendurch noch Opel Adam gab. Weißt du das noch? Als Opel Adam mal der Sponsor war, dann ist alle Nase lang da so eine Dreckskarre reingefahren und die haben da drin geschlafen und gegessen und so. Und der aktuelle Sponsor ist augenscheinlich ein Joghurt, denn das allererste, was man hört aus dem, also klar, Vorspann, Heidi Klum sagt, heute machen wir das, aber das allererste, was man dann in der richtigen Sendung hört, ist ein Mädchen, das sagt, lass mal erstmal einen Joghurt essen. Ich habe es aufgeschrieben, es ist das erste Wort, boah, erstmal einen Joghurt, gefilmt aus einem Kühlschrank. Ich glaube, man sieht noch nicht mal die Kamera außerhalb, sondern die Kamera ist bereits im durchsichtigen Bauer-Joghurt-Kühlschrank drinne. Und du siehst von außen die Mädchen ranstöckeln und sagen, boah, jetzt erstmal einen Joghurt. Dann geht die Tür auf und dann ist der nächste Satz, Pfirsich? Ach, ich mache heute mal so, andere Frucht. So, dann hast du so die ersten... Oh, ich möchte diesen Job haben beim Fernsehen. Unauffällig Werbung. Es ist ja nicht so kompliziert. Also damit fängt's an. Alles beim Alten.
Wir müssen nicht mehr Sendungen gucken lassen, die dich in dieser Weise echauffieren. Ich mag das sehr.
Ich bin bei sowas wütend. Ich finde, bei Werbung bin ich pingelig. Gerade jetzt, wo ich selber immer welche machen muss. Zum Beispiel haben wir seit gestern ja Hoodies. Das ist wirklich schwer, Werbung
Farbe?
Zu machen. In Grau. Unsere Motive bei Oakling.de gibt's bis in 5XL jetzt als Hoodie. What? Jedenfalls ist der eigentliche Clou jetzt bei Germany's Next Topmodel, ja, dass das unfassbar divers sein soll. Das hatte ich irgendwo gelesen und hatte, glaube ich, auch die erste oder zweite Folge gesehen der aktuellen Staffel. Und divers heißt ja dann immer nur, da sind auch ein paar Dunkelhäutige bei und zwei Dicke und eine, die psychische Probleme hat oder so. In dem Fall erinnere ich mich ganz am Anfang.
Die Anführungszeichen um Dicke hattest du jetzt gar nicht richtig mitgesprochen.
Ja, ist mir auch aufgefallen, aber genau das, also ja, vielleicht hätte man die Anführungszeichen mitsprechen sollen, weil genau das ist zumindest die Außenwirkung, die vermitteln wollen. Natürlich ist da niemand dick, sondern da waren von Anfang an irgendwie zwei oder drei Mädchen bei, die einfach einen Hintern haben oder eine Größe 38, 40 sind. Ich weiß. Und dann, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich schon denke, es braucht die Diversität ja tatsächlich. Und jetzt bieten sie die auch. Und dennoch habe ich das Gefühl, meckern zu wollen, weil ich denen die nicht abnehme oder so. Da bin ich wirklich in so einem merkwürdigen Dilemma, weil es ist natürlich eine Transfrau dabei und es war die letzten Male, glaube ich, auch schon. Und dann war am Anfang auch noch eine Taubstumme dabei, was überhaupt nicht gut für Lästern und den ganzen Quatsch war. Und die haben also schon versucht, so viel wie möglich reinzupacken. Ein Mädchen, das von vornherein rasierten Kopf hatte und so. Und das ist eigentlich schön anzusehen. Und dennoch weißt du von Anfang an, ja, euch sehe ich drei Folgen lang. Danach sind die dünnen und eine Dicke noch drin. Und exakt so ist es. Wir sind jetzt Folge 9. Es sind noch irgendwie zwei dunkelhäutige Mädchen drin und eine Dicke in Anführungszeichen. Und ich glaube, es sind schon sehr viele ausgestiegen. Habe ich bei Promiflash gelesen. Also das ist das, was es jetzt so speziell machen sollte, glaube ich, diese Staffel. Davon ist was übrig geblieben, aber nichts, was man spürbar, ne, dass man denkt, ah, endlich mal mehrere Mädchen mit Hintern und oh, ist das eine größere Brust als eine, keine Ahnung, ein B-Körbchen, was ich da sehe.
B? Das ist, was für ein Körbchen?
B-Körbchen.
B-Körbchen.
Das ist so eine normale, die perfekte Größe, wenn man anderen Leuten glauben soll. Davon ist jetzt in Folge 9 wirklich weniger übrig. Ich war in Folge 1 ein bisschen beeindruckt davon, dass ich dachte, ah cool, man sieht tatsächlich irgendwie andere Leute als sonst. Aber es sind die üblichen sehr, sehr, sehr jungen Mädchen, die eben auch die ganz typischen, und das war wahrscheinlich schon immer so, die jungen Mädchen Probleme haben. Aber in Staffel 16 interessiert mich davon literally gar nichts mehr. Also gar nichts. Das ist wirklich erstaunlich, weil die auch einfach so jung sind und so ehrgeizig und so Ziele haben und Wünsche und Träume, die mir so so fern sind, weil ich das entweder schon hatte oder mich das nicht interessiert, so zu sein oder so zu werden. Deswegen ist dieser Teil komplett egal. Es kommt hinzu, dass die, wobei das ist kein Problem, dass alles in Berlin gedreht ist wegen Corona. Die können also jetzt nicht in LA irgendwie in 1000 Meter Höhe hängen und frieren und Angst haben, aber sondern das wird jetzt in Berlin. 1000
Meter Höhe haben wir doch in Berlin auch.
Exakt. Und deswegen ist auch genau diese Folge, die wir haben Angst vor Höhe Folge durch Zufall. Es wäre also auch eh nicht dein Ding gewesen, denn alle Mädchen müssen vom Park-In-Hotel am Alexanderplatz, kennst du sicher?
Das wäre exakt meine das, was Tante mir jetzt auch eingefallen wäre.
Arbeitet da. Ja, genau da. Oben auf dieser Aussichtsplattform, wo ich mal an Heiligabend, hatte ich dir erzählt, ne, haben wir da mal rumgestanden. Was ein bisschen cool ist, weil du stehst vorm Fernsehturm, aber halt in 130 Meter Höhe, was merkwürdig ist, vorm Fernsehturm zu stehen in einer anderen Höhe. Hm. Und da werden die dann in einem schönen Kleidchen rausgehängt und müssen dann im Hängen schöne Fotos machen. Und du weißt natürlich von vornherein, das ganze Ding lebt ja nur von der Angst der Mädchen. Denn es ist mir doch kackegal, wo dieses Foto gemacht wird. Und das hat eine, das ist auf vielen Ebenen so wie immer und auf vielen Ebenen ganz anders als immer. Und das finde ich verwirrend, weil es nicht sehr stringent ist. Du hast also zum einen wird diese Challenge präsentiert von Jochen Schweizer. Ja. Weil Jochen Schweizer ja dauernd irgendwo raushängt oder Leute irgendwo rausschiebt oder hängt oder wirft oder so.
Und
Jochen Schweizer
ist ja immer so Joghurtmarke anscheinend nicht genug gezahlt hat, um die ganze Staffel zu finanzieren.
Exakt. Wie viel Geld kann Bauer schon haben? Deswegen hat Jochen Schweizer noch mitgespielt. Aber das macht es insofern interessanter. Ich kenne Jochen Schweizer ja nicht persönlich und habe so keine Meinung zu dem. Aber der nimmt diese Ängste von den ganzen Mädchen sehr ernst und versucht, die richtig professionell vorher aufzubereiten, weil der ist mir dann aufgefallen. Natürlich, wenn er dauernd Leute irgendwo rausschmeißt, hat er ja auch dauernd Leute, die vorher Angst haben. Die haben zwar 100 Euro gezahlt für einmal rausgeschmissen werden, haben aber trotzdem vorher Angst, weshalb er sich gut mit Ängsten auskennt und auch mit der potenziellen Auflösung derer. Du möchtest was sagen?
Ich wollte den Witz mit rausgeschmissenes Geld machen.
Und jedenfalls hat man deswegen immer so einen eigentlich ganz bemühten Jochen Schweizer, der wirklich zu den Mädchen sagt, pass mal auf, vielleicht machst du das und das. Ne? Alles Sachen, wo man denkt, ja, natürlich denke ich jetzt an was Schönes, das wird helfen, 100 Meter über dem Grund, wenn ich einfach an die Hunde denke, ist alles wieder in Ordnung. Aber er gibt sich zumindest Mühe oder es ist zumindest irgendjemand da, der sagt, pass auf, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, du kannst es aber schaffen. Wohingegen die Heidi und wahlweise so ein Arschlochfotograf, die Leute sich ja die Finger reiben, wenn die schon weinend ankommen. Das ist interessant und es ist interessant, dass der Fotograf ein total netter ist und dauernd so Sachen sagt wie, oh Gott, hier ist ganz doll kalt, stimmt's? Und den Mädchen ist kalt, denn es regnet und hagelt, während sie in 130 Meter Höhe im Park inhängen und die hängen halt alle in so Organza-Kleidchen herum. Ja. Plus es kommt hinzu, du hängst wirklich nur da und kannst kaum Posen machen, weil du keinen Bewegungsspielraum hast. Und das ist ganz toll, weil auch der Fotograf sagt, im Grunde kannst du gar nichts machen da, oder? Die hängt da also und friert und hat Angst. Und zusätzlich sagt er noch, du kannst im Grunde gar keine Pose machen. Und auch Heidi sagt irgendwann, naja, es ist halt auch schwer. Die kann ja kaum eine Pose machen. Und als Zuschauer denkt man, okay, aber warum machen wir es dann, wenn keiner eine Pose machen kann und deswegen keine guten Fotos kommen? Noch verstörender ist, dass Heidi Klum augenscheinlich irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, in diesen Angstsendungen wäre es schon wichtig, dass man zumindest ein bisschen Empathie zeigt, weshalb wahrscheinlich der freundliche Fotograf gebucht wurde und der Jochen Schweizer. Aber auf einmal sagt vollkommen unglaubwürdig Heidi alle zwei Minuten sowas wie, naja, also wenn ich da hängen würde, ich würde genauso Angst haben und weinen.
What?
Und dann denkt man erst recht, ja, aber warum denn dann, wenn alle Leute Angst haben und
das Scheiße ist. Außerdem stimmt das doch gar nicht. Wenn ich irgendwas über Heidi weiß, dann ist, dass sie das tut, was der Auftraggeber von ihr erwartet.
Ja.
Punkt.
Deswegen macht es gar keinen Sinn. Deswegen weißt du, dass irgendjemand dahinter gesagt hat, Heidi, du musst ein bisschen mehr Herz musst du zeigen. Und dann wird Heidi gesagt haben, aber ich habe nicht mehr Herz als das. Und dann wird irgendjemand gesagt haben, dann tu doch so, als wenn. Und vielleicht deswegen sagt die Heidi wirklich alle fünf Minuten, also ich könnte es auch nicht. Also wirklich, kein Wunder, dass du Angst hast. Und all das führt wirklich dazu, dass man denkt, aber warum? Also sie sagt sogar noch, das muss man nur bei uns machen, ne, im echten Leben. Mhm. Das, was wir seit 16 Staffeln, denkt ja jeder von uns, aber man muss, glaube ich, als Model gar nicht oft aus dem Park hängen, während es hagelt, oder? Und dann sagt die Heidi das sogar selber und ich stellvertretend hoffentlich für alle Zuschauer, denkt dann wirklich, warum müssen denn nach wie vor junge Mädchen weinend und frierend in Organza-Kleidern auf dem Alexanderplatz hängen?
Ja, weil sonst keiner guckt.
Ja, aber das macht, also das so richtig Sinn scheint es dann langsam nicht mehr zu machen. Nein. Zumal auch ganz toll kaum jemand Angst hat. Die ganze Sendung wird also auch noch komplett kaputt gemacht, dass alle Mädchen sagen, okay. Und dann hängen die da und machen und posen und
ja, die es gibt einen Moment,
wo Heidi, Klum tatsächlich sagt, es hat gar keine Angst. Und man genau in diesem Ton, man denkt, oh Heidi, sorry, das läuft jetzt kacke für euch. Aber sie merkt natürlich selber, dass das nicht so gut klingt und sagt danach noch irgendwie sowas wie, es ist doch schön. Es hat gar keine Angst, es ist doch schön, lauter gute Fotos. Und ein Mädchen möchte das aber wirklich nicht und ist auch nachvollziehbar. Du hast ja auch Höhenangst. Also ein Teil von mir denkt immer, oh, man spielt ja trotzdem wirklich mit einem ernstzunehmenden psychologischen Problem von diesen Menschen. Die sind sich ja nicht zu fein dafür, sondern die haben einfach natürliche, nachvollziehbare Todesangst. Das Mädchen wird also dreimal gezwungen, das zu versuchen. Und sie macht es dreimal und sagt, ich kann es einfach nicht. Es kann nicht. Bitte lasst mich runter. Ich weiß, ich muss dann gehen. Ich werde auch gehen, aber bitte lasst mich sofort runter. Machen die auch und die muss dann wirklich gehen. Die schmeißen die einfach dafür raus. Ich verstehe, dass das bei so einer Schneid mal deine Haare ab Challenge, finde ich auch assi, aber warum denn nicht und so. Aber dann scheitert also deine Seele daran, dich in 130 Meter auf dem Alexanderplatz zu stürzen und die wird dann einfach wirklich rausgeschmissen. Die wird noch ein viertes Mal, glaube ich, genötigt. Willst du es jetzt nochmal versuchen? Und sie so, ich kann nicht. Und dann sagen die wirklich, ja, du weißt, wie es ist. Dann konnte ich kein Foto von dir machen und dann habe ich eben kein Foto. Oh, und das war wirklich so ein bisschen,
die Heidi, ich dachte, sich auch an die Regeln halten. Das ist, da kannst du dann also auch nicht einfach mal. Ich wollte gerade fragen, jetzt hat sich aber ein bisschen erledigt, ob dieser Herr Tokyo Hotel vielleicht in ihr irgendwelche vorher nicht vorhandenen Gefühle.
Nein. Nicht. Man nimmt sie auch nicht ab. Was ich an Heidi Klum ja sexy finde, ist tatsächlich dieser tote Blick. Ich finde die unfassbar schön nach wie vor. Ich gucke das auch übrigens immer noch gerne wegen so modischen Sachen, weil ausstattungsmäßig ist es schon nach wie vor geil, müssen die auch machen. Allein die Kleider und diesmal ist irgendwie viel 90er-Kram und zwischendurch war mal was mit Rollschuhen. Das sieht immer alles super stabil aus. Ich versuche mal die neuen Worte ein bisschen unterzubringen. Es sieht stabil aus und alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Hm. Aber so inhaltlich bleibt nichts mehr übrig und es ist so durchgebrochen. Bumst alles, weil wirklich dauernd immer noch mal ein Joghurt gegessen wird. Notfalls muss der Fotograf noch einen Joghurt essen. Und gleichzeitig ist jeder zweite Song, der eingespielt wird, was von Tokyo Hotel. Also auch der Hauptsong, wie heißt das? Der Titelsong ist halt die aktuelle Single von Tokyo Hotel. Also die ist da auch auf so eine fast niedlich romantische Art, nimmt die keine Gefangenen. Die ballert das durch, bis die auf eins sind oder so.
Na ja. Hast du niedlich romantisch gesagt? Du meintest
geschäftlich. Ich finde es ein bisschen süß. Naja, doch, so, weil sie denkt, da ist der Kleine im Vergleich, ist sie ja bekannter als er und dass sie ihn so hochbumst über die Medien, finde ich ein bisschen niedlich. Komm, dein Lied ist jetzt überall. Ich habe noch eine andere Sendung, da wird das Lied auch die Titelnummer. Ich wette, die ist der Dieter Bohlen von ProSieben. Ohne die läuft da nichts. Die wird bestimmt bald rausgeschmissen. Eine hatte ich noch, eine Sache war auch noch ganz schlimm. Dann bin ich auch fertig. Es gibt natürlich wieder einen Gastjuror und das ist diesmal Rebecca Mir. Du weißt, ne, die eine, die auch schon mal da gewonnen hat. Die ist jetzt schwanger von dem Let's Dance-Typen.
Ja.
Oh, und das ist furchtbar, diese beiden Frauen am Ende, weil man so richtig sieht, Rebecca Mir ist hohl ohne Ende. In der ist nichts drin. Man kann der nicht... Nee, man kann ja auch nichts vorwerfen, aber die kommt raus und sieht süß aus und da kommt nur lauwarme Luft, wenn die den Mund aufmacht. Also nichts, was wehtut, nichts, was schön ist. Und dann sitzen die da aber zu zweit am Ende, weil die ja beide Jury sind und müssen sich eben ab und zu auch unterhalten. Und ich glaube, dass dem Zuschauer suggeriert werden soll, ach, die Rebecca, die Heidi, die kennen sich seit 10 Jahren. Ne, das war eine der ersten, die sind ganz dicke. Du spürst aber als durchschnittlich begabter, empathischer Mensch, dass Rebecca Mir eine Heidenangst hat vor Heidi Klum, die wahrscheinlich schon 20 Mal gesehen hat im Leben, aber immer nur ganz kurz und immer nur vor laufenden Kameras. Also auch dieses Privatgeplänkel, was sie miteinander haben, ist auch lauwarme Luft, weil nichts, so komplett egal, was die miteinander reden. So dieses, man versucht ja immer private Geplänkel da so reinzuschneiden, ne? Während die Mädchen sich umziehen, unterhalten die beiden sich, aber es ist nur Kacke. Es ist nur vorgespielter Mist. Man sieht, dass Heidi sich null für Rebecca Mir interessiert. Man sieht, dass Rebecca Mir wahnsinnige Angst vor Heidi Klum hat, aber weil sie schwanger ist, nochmal so einen extra Bonus hat, den sie dann auch alle Nase lang wird irgendein Schwangerschaftswitz gemacht. Und ach, ich, dann sagen die auch noch so Sachen, die beiden dünnen Frauen, da ist die eine schwanger und sieht immer noch aus wie eine sehr dünne Frau, die so einen falschen Bauch rangeklebt hat. Und dann wagen die es tatsächlich gegen Ende noch zu sagen, oh, ich glaube, ich habe zugenommen. Und dann sagt Heidi Klum, oh, ich auch, ich habe so viel Leberwurstbrötchen gegessen. Und dann will man beiden mit der Faust, noch nicht mal mit der flachen Hand, wirklich mit der Faust rechts und links einen reindröseln und sagen, haltet's Maul, geht irgendwo hin und esst einen Döner. Es ist wirklich furchtbar. Es ist so egal. Das, ja, ich bin fertig. Also das Egale finde ich fast schlimmer, weil es gar nicht mehr richtig furchtbar ist, sondern nur noch so...
Na ja. Es hat noch genug Emotionen in dir geweckt. Ich bin ganz froh, ja, dass ich diese Hausaufgabe... ich habe eine abschließende Frage. Wie sehr vermisst du Thomas Hajo?
Ach, Thomas. Naja, es ist so ein bisschen... Das Problem an Thomas Hajo war, dass der immer so ungepflegt aussieht. Ne? Mhm. Der sah also im Grunde wie aus, wie es bei Hausen aussieht. Man denkt die ganze Zeit... Oh,
wie es bei Hausen riecht, so sah der aus.
Ja,
deine Worte. Ich möchte kurz den Hinweis an den Anwalt von Thomas Hajo. Ich habe nur wiedergegeben, was Sarah...
Du hast nur eine Hilfestellung
gegeben. Nur eine Hilfestellung.
Du bist nicht der Meinung. Aber nein. Wenn man Thomas Hajo sieht, hat man immer das Gefühl, man ist bei Hausen. Das ist ein bisschen muffelt. Und das ist ganz schön, dass das nicht da ist, weil Rebecca Mir und Heidi Klum wirken...
Die riechen gut.
Die riechen durch den Fernseher sehr fresh. Das muss man schon sagen.
Die riechen bestimmt nach Obst, oder?
Nee. Die riechen nach so leichten Sommerdüften. So, ich habe neulich einen Duft zugeschickt bekommen, weil man mich gebeten hat, den Duft zu, so einen Corona-Duft, da wollten die das mal sagen.
Corona-Duft?
Ja, und ich habe das gemacht und der hieß Mixed Emotions. Und dann dachte ich, wie bekloppt muss man denn sein zu Corona-Zeiten? Also als wenn man nicht schon genug gemischte Gefühle hätte, als wenn man jetzt noch einen Duft braucht, der nach gemischten Gefühlen riecht. Und so riecht Heidi Klum, glaube ich. Okay. Entschuldigung. Das ist mir so rausgerutscht. Das war ein klassischer Sprechrülps. Wenn man Hörbücher einliest, muss man dauernd rülpsen, weil man so viel redet. Wladimir Kamina hat mein Hörbuch-Einsprechregie-Typ Oliver Rohrbeck gesagt, rülpst wahnsinnig viel beim Einsprechen seiner Bücher. So.
Ja. Also
Germany's Next Topmodel läuft übrigens auf ProSieben, falls man sich mal so einen Joghurt angucken möchte.
Also ich bin sehr zufrieden mit dieser Besprechung.
Danke.
Ja, dann sind wir auch durch. Wir haben, glaube ich, schon wieder locker 2 Stunden Folge gelabert.
Ja, aber das erwartet man ja inzwischen von uns.
Ja, und wenigstens war es nicht so intensiv wie bei Edin und
vielleicht nehme ich mir das vor, dass ich demnächst auch so, ich höre mir das mal an und dann werde ich mir so ein paar Sachen abgucken und dich in so einen super fiesen Freundschaftspodcast verwickeln nächstes Mal.
Ich könnte keine
Stefan, was schätzt du an mir? Was ist dir wichtig an einer Freundschaft? Welche Freundschaft war dir in deinem ganzen Leben die... Nein, ich überlege mir noch ein paar
Fragen. Aber der Tonfall
das wird nicht. Toll, das wird toll.
Hör dir das mal an, das ist anders. Es ist anders, aber der Edin, der hat sich auch nie wieder gemeldet. Der hat ja, irgendwann hatten wir mal angefragt, um das kurz nochmal zu erzählen, hatten wir mal angefragt und dann waren die so doof und dann habe ich irgendwann nochmal, und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt wäre er nicht mehr doof und jetzt sollen wir doch nochmal anfragen. Dann habe ich nochmal
angefragt. Ich hatte auch angefragt. Was gehört. Wir haben 500 Mal angefragt. Ich habe an irgendeine Agentur von dem angefragt. Die haben sich gar nicht mehr gemeldet. Und dann stellt sich raus, bei der Agentur ist er gar nicht mehr. Habe ich bei der anderen Agentur angefragt. Stimmt, haben wir auch nichts gehört. Dann hat ihn irgendjemand belästigt über Twitter und gesagt, hey, du sollst gefälligst zum kleinen Fernsehballett gehen. Danke dafür nochmal. Dann hat er gesagt, Entschuldigung, sollte ich.
Ja.
Nie wieder was gehört. Dann wahrscheinlich war
er jetzt gar nicht verdient, dass ich den immer noch gut finde.
Nee, was ist eigentlich mit Klaas? Stichwort immer abgesagt. Außerdem bin ich
neidisch, weil der hat einen Podcast mit Christine Westermann.
Der hätte mit dir auch einen Podcast gemacht. Du bist immer nur so, du bist nicht outgoing genug dafür.
Ja, ich sag das alles ab. Ich sag, ich bin der Sarah treu.
Das ist die niedlichste Lüge, die ich von dir seit langem gehört habe.
Fand ich auch. No. An dem Klaas bin ich habe den Klaas noch nicht offiziell angefragt.
Aber der sollte ja in der nächsten Sendung, in der wir einen Gast benötigen könnten, sollte der zu Gast sein, ne? Das wäre die nächste Sendung.
Ja, aber wir machen ja auch ganz gerne ohne Gäste.
Ja, voll gerne ohne Gäste. Ja, ich dachte nur, dass wir
jetzt ein bisschen Pressure abbilden. Jetzt macht die Leute nicht so heiß.
Auf den Klaas?
Auf den Klaas.
Ja, aber das ist wie mit Bicky Meisenherz. Mit Bicky Meisenherz, man redet immer drüber, aber es findet nie statt. Das wissen die Leute doch.
Der
das
ist inzwischen, oder du erinnerst dich, dass Bicky Meisenherz inzwischen bei uns mal zu Gast war? Da
kann mich nicht erinnern, dass Bicky Meisenherz jemals bei uns zu Gast gewesen ist.
Sarah, wir machen jetzt Schluss. Es ist Dienstag, es muss jetzt der Produzent muss das jetzt ganz schnell fertig produzieren, ja, damit das rechtzeitig noch durch diese Produktionsqualitätskontrolle
Wobei, geht. Die haben noch keine Qualitätskontrolle, da würden wir im Leben nicht durchkommen. Die haben einfach nur eine Kontrolle. Nein. So eine Anwesenheitskontrolle haben.
Nein. Das ist,
ich habe das Gefühl, dass wir nicht durch die Qualitätskontrolle gehen, sondern nur durch die Anwesenheitskontrolle.
Das ist in jeder Hinsicht ungeschickt, das so zu formulieren.
Findest du?
Ja, auch für uns schlecht.
Ja, ich habe es ausschließlich für uns schlecht gemeint. Dem dieser wollte ich damit nicht an Karren pissen.
Vielen Dank, es war eine Freude und
Dangerous Moms. Einfach mal gucken. Tschüss. Ja. Tschüss.